Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
Hallo Carla.
Hallo lieber Olli.
Hallo ihr lieben Substratis. Carla und ich, wir sind wieder ein wenig unterwegs. Wir haben an einem Sonntag gedacht, wir fahren mal, na, aufs Land kann man nicht sagen. Wobei hier sind ein paar Bäume zu sehen. Das ist so, es ist im Gütersloher Land sind wir. Und wir haben gedacht, wir fahren mal wieder raus, um jemanden zu besuchen, der eine Expertise hat, die wir nicht haben. Nämlich, diesmal geht es um Kakteen.
Ja, und natürlich auch Sukkulenten. Also Kakteen und Sukkulenten stehen jetzt bei mir nicht so wirklich zu Hause. Und ich habe auch, um ehrlich zu sein, nur ein bisschen Ahnung von dem, was wir damals in unserer einen Folge gemacht haben. Und so richtig kenne ich mich auch nicht aus. Und ja, die ganzen Namen sind auch super abstrakt und ich finde sie auch sehr schwer auszusprechen. Deswegen bin ich eigentlich total froh, dass wir heute auch hier sind. Und zwar sind wir bei Luca und Luca hat ein Gewächshaus zu Hause. Und da werden wir dann nachher auch nochmal reingehen und ein bisschen ja, in Lukas Welt uns umsehen und ein kleines bisschen Pflege heute mit nach Hause nehmen.
Jetzt wollen wir erstmal die Stimme von Luca hören. Hallo Luca.
Hallöchen.
Als ich gerade hier reingekommen bin, wir sind in der Wohnung von Luca und ich bin hier so durch die Tür reingekommen ins Wohnzimmer und habe hier so reingeguckt und habe gedacht, nee, ich habe auch gesagt, ach du Scheiße, habe ich gesagt.
Und ich habe, oh mein Gott, gesagt.
Genau, und das trifft es ganz gut, denn Luca hat nicht nur hier so ein größeres Fenster, wo eine riesige Monstera steht und langsam sich ins Wohnzimmer vorkraucht, sondern er hat auch einen, ja, ich würde mal sagen, es ist hier so eine Wohnküche, das kann man schon sagen, Wohnküche mit Sofa, alles Mögliche und auf dem Tisch, dem Esszimmertisch, da steht ganz viel Zeug, da stehen ganz viele Kisten und ganz viele Kakteen in so Schalen, in kleinen Töpfchen mit Deckeln drauf, in großen Kisten und darüber hängt natürlich eine Lampe, wie sich das gehört. Und Luca hat im Prinzip sein Leben um die Kakteen herum gebaut. Er hat auch gesagt, eigentlich wohnt er hier nicht, sondern hier wohnen nur die Kakteen. Ne?
Ja, ich versuche das den Pflanzen so gut es geht gerecht zu machen und gucke, dass ich dann auch irgendwie mich damit arrangieren kann, wie es den Pflanzen so nötig ist.
Aber weil du auch hier gar nicht wohnst, eigentlich so richtig.
Ja, also eigentlich ist das nur Unterbringsel für meine Pflanzen. Also eigentlich wohne ich in einer Wohnung, in der tatsächlich eigentlich bis auf eine Juwelorchidee gar keine Pflanzen stehen. Also so einen grünen Daumen mit Zimmerpflanzen habe ich nicht.
Was haben wir denn hier auf diesem Tisch alles stehen? Also woran unterteilt, du hast eben ein Gewächshaus, da hast du ganz viele Kakteen drin, aber du hast eben auch hier in deinem Wohnzimmer ein paar Kakteen oder einige, viele. Sehr viele. Was sind das jetzt für Kakteen? Worin unterscheiden sich die Draußenkakteen von den Drinnenkakteen?
Also ich habe das so gesehen in drei verschiedene Abteile unterteilt. Und hier drinnen stehen eigentlich alle Pflanzen, die 15 Grad plus haben wollen. Das sind größtenteils Sämlinge, sind ein paar tropische Kakteen. Und dann, wenn man ins Gewächshaus geht, das ist halt im Winter nur auf 7 Grad ungefähr geheizt. Also so gut, wie es eben mit der Heizung geht. Und alles andere, was wirklich ganz draußen steht, muss halt komplett frostfest sein.
Und hier drin auf dem Tisch, da haben wir auch schon ein bisschen uns umgucken dürfen. Und da sind ganz, ganz, ganz viele kleine Mini-Kakteen. Also so kleine, süße Mini-Kakteen habe ich noch nie gesehen. Die sind ja kleiner als 5 Millimeter teilweise. Und du ziehst die ja auch richtig selber aus Samen. Das ist total spannend zu sehen. Und die erste Frage, die mir da in den Kopf gekommen ist, war: Wie oft am Tag piekst du dich?
Also ich merke das mittlerweile nicht mehr wirklich. Also es sind ja auch nicht alle Pflanzen wirklich mit Dornen, aber bin vor 2 Jahren mal in so eine Pflanze reingefallen im Gewächshaus, weil zu wenig Platz war. Habe seitdem so einen kleinen Riss auf der Netzhaut, das ist ein bisschen nervig.
Bist du kopfüber reingefallen oder was?
Ich hab mal vorne gestolpert. Oh. Aber ansonsten, also das passiert halt einfach im Umgang mit den Pflanzen immer, dass die mal abbrechen, irgendwelche Dornen, dann hat man die im Finger stecken und dann irgendwann kommen sie wieder raus.
Okay, bevor wir uns gleich hier genau an diesen Tisch begeben, wir haben gesagt, wir können euch ja jetzt nicht hier so einzelne Pflanzen vorstellen, weil wir sind ja nun kein Videopodcast, sondern wir sind ein Nur-Hör-Podcast. Das heißt, bringt nichts, euch jetzt irgendwie ganz viele Pflanzen einzeln vorzustellen und zu sagen, ja, das ist jetzt eine längliche Pflanze, das ist eine runde Pflanze, die ist ein bisschen grüner, die ist ein bisschen dunkler, die ist ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, die hat Stacheln, die sind pieksig, dann sie hat weiche Stacheln, die hat gar keine Stacheln. So, das ist ja alles sehr anstrengend, wenn wir das jetzt machen. Das heißt, dieser Podcast wird sich so hauptsächlich um das Thema Pflanzen oder Kakteenpflege drehen. Und so ein bisschen euch ein paar Tipps mit an die Hand geben und wir werden ein bisschen was aus Lukas Kakteenleben erfahren. Und deswegen wird es so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und deswegen starten wir mal vielleicht da, wo das Ganze für dich angefangen hat. Also Kakteen Nummer 1.
Gibt es nicht so in dem Sinne. Also das Hobby in der Form, in der ich das jetzt habe, ist mir quasi in die Wiege gelegt worden, weil mein Opa damit angefangen hat, irgendwann in den 70er Jahren, glaube ich. Der hat auch das Gewächshaus gebaut. Also ich habe das nur irgendwann nach seinem Tod geerbt, mit bescheidenen 8 Jahren, glaube ich. Und dann hat das so ein halbes Jahrzehnt vor sich hin vegetiert und wurde so ganz notdürftig gepflegt. Dann sind ganz viele Pflanzen davon auch gestorben.
Der hatte auch Kakteen oder was hauptsächlich?
Der hat nur Kakteen gehabt. Also der hat auch tatsächlich richtig gezüchtet. Der hat eigene Hybriden und sowas gezüchtet. Das ist alles ein bisschen verloren gegangen jetzt mit der Zeit, weil ich da auch die ganzen Listen nicht mehr von habe, was er so alles gehabt hat. Und das sind aber super, super viele unspannende Pflanzen. Also die Gattung heißt Parodia. Das sind so südamerikanische Kakteen. Und die sehen, glaube ich, also viel besser kann man es nicht sagen. Es ist so der klassische Kaktus. Also der ist einigermaßen rund, wird im Alter ein bisschen länglich und hat ganz viele Dornen, ist grün, blüht ganz schön. Das war's. Aber die Pflanzen sehen alle gleich aus.
Also, Opa hatte immer die gleiche Kakteen oder wie?
Er hat die gleiche Gattung gesammelt. Also es ist in der Kakteenwelt ist das so ganz typisch, dass man sich irgendwann spezialisiert, weil es viel zu viele Arten gibt, die man haben kann. Und die meisten spezialisieren sich eben auf eine Gattung oder auf ein Gebiet, in dem die Pflanzen wachsen. Und er hat halt ganz viele Arten von den Pflanzen gehabt, ganz viele Hybriden dann selbst auch gezüchtet. Feldnummern, also wenn die Pflanzen gesammelt werden, dann machen die meisten Sammler dann eine Nummer und dann eine geografische Lokalisierung davon von der Pflanze. Und ganz viele Leute sammeln eben dann Pflanzen zum Beispiel auch hinsichtlich der Feldnummern. Dann gibt es von einer Art irgendwie 10, 20 verschiedene Feldnummern oder mehr. Und die unterscheiden sich dann phänotypisch ein ganz klein bisschen. Also sie sehen ein bisschen unterschiedlich aus, weil die Naturstandorte, obwohl es die gleiche Art ist, sich ein bisschen unterscheidet. Und dann haben einige ein bisschen längere Dornen, ein paar kürzere Dornen. Es gibt welche, die gar keine Dornen haben. Und ja, das ist irgendwie, das ist so das Ding, wo ganz viele nach eben gucken. Und mein Opa hat das eben auch so gemacht. Deswegen war es eigentlich eine sehr langweilige Sammlung, wenn man nicht ganz tief in der Materie drin war.
Jetzt war es bei einem, ich hatte auch so einen Opa, der hat sehr viel gehandwerkert. Und wenn ich dann bei dem zu Besuch war, dann haben wir immer zusammen gehandwerkert. Also wir haben zusammen den Dachboden ausgebaut und sie hat so eine Werkbank gehabt und habe ich so rumgefummelt und so. Also es hat sich nicht in mein Leben übertragen. Ich bin handwerklich eine Null geworden. Es ist nicht überliefert, ob mein Opa verzweifelt ist an mir damals schon oder ob das irgendwie funktioniert hat. Deswegen ist natürlich die naheliegende Frage, wie war das denn bei dir und deinem Opa? Hat Opa dir das Leben der Kakteen näher gebracht? Hast du da rumgepflanzt oder hat Opa da allein sein Ding gemacht?
Nee, also ich habe da meistens Sachen in die Hand bekommen, die nicht so stark bedornt waren, dass ich mich nicht zu sehr verletzen konnte. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich auch schon mit 3 Jahren meinen ersten Kaktusdorn im Finger hatte, dann bestimmt ganz bitterlich geweint habe und irgendwann hat sich das dann ausgeschlichen. Dann wurde ich abgehärtet davon. Aber ich habe auch, also ich bin auch schon mit 4, 5 Jahren im Gewächshaus rumgeturnt, habe dann ihm geholfen, irgendwie alte Blütenreste zu entfernen und sowas. Also ich habe das schon erklärt bekommen, aber halt so sehr, wie man das als Kind verstehen kann eben.
Hast du Lust drauf gehabt? War das so dein Ding, mit Opa da rumzufummeln? Oder hast du gedacht, ach, der Opa, warte mal.
Also, es hat einen schon cool gemacht, muss ich sagen. Also, wir haben, glaube ich, von meinem Kindergarten aus haben wir 2, 3 Mal hier auch meinen Opa besucht im Gewächshaus. Und wenn man dann sagen kann, so, das ist mein Opa, der hat die ganzen Kakteen hier. Und das ist dann natürlich, wow, spannend, cool. Als Kind ist das natürlich besonders cool. Dann hat auch jeder einen Kaktus von ihm mitnehmen können nach Hause. Und ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren noch, habe ich von einem ehemaligen Kindergartenfreund von mir Bescheid bekommen, dass er immer noch den Kaktus hat, den mein Opa ihm damals geschenkt hat. Und der wächst immer noch bei ihm auf der Fensterbank. Und das ist dann ja auch schon 20 Jahre eher.
Das ist ja super cool irgendwie, ne? Also das finde ich schon schön.
Sag mal, wie alt können denn Kakteen so werden, wenn du das jetzt schon sagst, dass der so 15, 20 Jahre alt ist? Das ist ja schon betrachtliches Alter, so wenn ich jetzt an so viele Zimmerpflanzen denke.
Wenn ich aber hier die Kakteen sehe, die zum Teil 3 Jahre alt sind und so einen Zentimeter, dann weiß ich ungefähr, wie alt die werden können.
Ja, also das ist natürlich unterschiedlich und besonders bei Kakteen gibt es halt eben auch Arten, die extrem alt werden. Also was man, glaube ich, so als klassischen Kaktus kennt, wenn man an Kakteen aus Filmen denkt, sind diese Western-Kakteen. Saguaro-Kakteen. Das sind Carnegia gigantea. Das sind so die größten Kakteen. Also nicht wirklich in dem Sinne, aber von der Masse her sind das die größten Kakteen, nicht die höchsten. Da gibt es noch ein paar andere. Aber die brauchen Ewigkeiten. Also ich kann dir später auch im Gewächshaus mal einmal eine kleine Pflanze zeigen, eine Jungpflanze. Die ist, glaube ich, jetzt 6 Jahre alt ungefähr. Die sieht noch so aus wie ein Kugelkaktus. Also die kriegen ich weiß nicht mal die Faustregel. Ich glaube, nach 75 Jahren können die den ersten Seitentrieb bekommen und nach so 100 bis 125 Jahren blühen die. Aber ich bin mir nicht sicher. Es gibt irgendeine Faustregel, wie man das ausrechnen kann, wenn die bei guter Pflege gehalten werden. Kannst du damit rechnen, dass die, wenn du genug Platz hast, so nach 2 bis 3 Generationen hast du dann eine Pflanze, die so aussieht wie im Westernfilm?
Züchtet man dann im Prinzip einen Kaktus für seine Abkömmlinge und Nachfahren?
Also bei Kakteen ist das jetzt so, zum Beispiel bei mir, ich habe mich vor ein paar Jahren dazu entschieden, dass ich jetzt anfange, von Samenkorn an die ganzen Säulenkakteen zu ziehen, weil das sind die, die tendenziell am längsten brauchen, bis sie blühen können irgendwann. Also sie müssen am größten werden, um zu blühen. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich noch jung, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich die im Alter irgendwann vielleicht in der Größe, dass sie dann auch für mich blühen. Wenn ich damit später anfange, dann erreiche ich das wahrscheinlich nicht. Und deswegen habe ich damit jetzt ganz früh angefangen, das zu machen und arbeite mich dann so ein bisschen durch die Gattungen durch.
Das sind dann auch so richtige Schätze für dich. Dann wirst du wahrscheinlich auch super vorsichtig und empfindlich mit denen umgehen, dass sie das auch bloß überleben. Oder sagst du, ja, also nee, die machen das schon. Oder wie bist du da mit denen in der Pflege?
Also es gibt schon tendenziell Kakteen, die ein bisschen heikler sind. Also es wird den ganzen Pflanzen ja eigentlich immer nachgesagt, dass das so Anfängerpflanzen sind, die man eigentlich gar nicht umbringen kann. Das ist nicht so. Also es gibt auf jeden Fall anspruchsvollere Gattungen und Arten, die man pflegen kann. Die meisten Säulenkakteen sind relativ einfach in der Pflege. Also wenn man auf die Temperaturen und aufs Gießverhalten ein bisschen achtet, dann ist das kein Thema. Die können auch ein bisschen mehr Wasser haben, wachsen dann auch relativ schnell dementsprechend. So richtig mit Samthandschuhen, da gibt es andere Pflanzen, die man dann ganz, ganz vorsichtig anfassen muss.
Das sieht man hier ja auch auf deinem Couchtisch. Da liegen die Pflanzen ganz nackt ohne Erde, also ganz nackte Wurzeln, einfach hier so auf dem Tisch rum. Kommen die noch in den Topf irgendwie heute oder ist das nicht so schlimm?
Dieses Zeug hier. Ja, genau. Ich habe gerade mal was in die Hand genommen. Das ist so ein Nüpsel, sag ich mal. Wirklich. Also, ja, kleiner stacheliger Nüpsel.
Ja, also, das ist ein Gymnocalycium bruchii. Das ist eine frostharte Pflanze sogar. Ich habe die Mutterpflanze vor 2, 3 Wochen mal irgendwann umgepflanzt und habe dann ein paar Ableger abgemacht einfach. Die liegen jetzt da, die bewurzeln sowieso von sich aus. Also, das ist sowieso die Faustregel, wenn man Ableger schneidet bei Kakteen, man will die nie sofort einpflanzen, sondern man will die erstmal antrocknen lassen, die Schnittstelle. Und da wartet man lieber ein bisschen länger, als dass man zu kurz wartet. Und du siehst ja auch unten kommen schon die kleinen Wurzelchen raus. Die können, ich habe teilweise im Gewächshaus dann auch, wenn ich die Ableger irgendwie relativ spät geschnitten habe, weil irgendwie eine Pflanze gefault ist oder nicht mehr gesund aussah und ich dann im Herbst noch geschnitten habe, pflanze ich die meistens erst im Frühjahr überhaupt ein.
Wir haben ja den Anfang gerade mit deinem Opa so ein bisschen gehört. Wie ist denn das eskaliert bei dir? Also wo war der Kipppunkt, wo du gesagt hast, jetzt reicht mir nicht mehr so ein paar, sondern jetzt wird's viel?
Also ich habe irgendwann in der Schulzeit Biologie-LK gewählt. Das müsste irgendwie 2015, glaube ich, gewesen sein oder so. Und dann habe ich mich auf einmal immens auch für so Naturwissenschaften interessiert. Also Biologie fand ich sowieso immer interessant. Ich bin auch immer als Kind sehr viel in der Natur gewesen und hatte dann eben dieses Gewächshaus, was mein Vater zu dem Zeitpunkt dann schon ein bisschen umgebaut hatte und dann eher zum Tomatenanbau und sowas genutzt hat und ganz viele von den alten Kakteen eben auch weggetan hat, die halt nicht mehr so gut aussahen, weil wir uns nicht gut gekümmert haben drum. Und dann habe ich halt, ja, irgendwie so 2014, 2015 müsste das gewesen sein, mit so Baumarktpflanzen wieder angefangen, die Sammlung ein bisschen aufzustocken, habe dann im Baumarkt Kakteen, Sukkulenten eingekauft, einfach auch wirklich nicht so viel Ahnung gehabt. Bisschen von dem, was mein Opa gemacht hat, mitgenommen, von den Sachen, die ich da noch so im Kopf behalten habe. Und habe mich dann so ein bisschen daran getastet. Und dann ist das halt über die Zeit hinweg so ein bisschen innerhalb der letzten 10 Jahre ein kleines bisschen eskaliert.
Ja, verrückt, ne? Dass ich dann irgendwie das zu dem, was du jetzt hast, das ist ja echt ein langer Weg eigentlich, ne? Ich meine, 10 Jahre, okay, das ist ja auch ein Stück. Also bis du da angekommen bist, dass du dir jetzt auch so viele unterschiedliche Kakteen hast, dass du weißt, wie du die pflegen sollst und dass es dir dann auch nicht mehr reicht, die zu haben einfach, sondern sie auch zu vermehren.
Ja, also das ist sowieso die Sache. Ich bin, glaube ich, trotzdem noch relativ weit am Anfang. Also die Skala bei den meisten Hobbys, die man so hat, ist, glaube ich, sowieso, dass man erst denkt, man hat keine Ahnung. Dann hat man irgendwann den Punkt erreicht, wo man denkt, boah, ich weiß alles. Und dann fällt man ganz tief, wenn man dann auf einmal merkt, dass man wirklich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und
an welchem Punkt bist du jetzt gerade?
Also ich habe den Fall, glaube ich, so ein bisschen schon abgefangen mittlerweile, aber ich taste mich jetzt bei ganz vielen Sachen ran. Also der Punkt, wo ich gedacht habe, ich habe wirklich richtig Ahnung, war, glaube ich, dann, nachdem ich dann das erste Mal bei irgendwelchen Spezialgärtnereien eingekauft habe und dann irgendwelche wirklich spannenden Pflanzen hatte. Und dann sind mir natürlich zum Teil auch eingegangen, weil ich gar keine Ahnung hatte. Dann wusste ich nicht, wie viele Temperaturen die aushalten, wie man mit denen umgehen muss, was für Substrat die brauchen und sowas. Und ab dem Punkt ist es dann gewesen, dass ich mich dann wirklich tief in die Materie reingelesen habe und seitdem lerne ich eigentlich dauerhaft. Also man lernt eigentlich auch am besten, wenn man mit Leuten quatscht, die richtig viel Ahnung davon haben, die auch schon sehr lange in dem Hobby drin sind. Und wenn man sich mit denen austauscht, dann, glaube ich, kriegt man die meisten Informationen einfach.
Was heißt denn, du hast dich reingelesen? Guckst du im Internet? Hast du Bücher? Oder was? Ich habe mich noch nirgendwo reingelesen.
Also du siehst sogar rechts von dir auf dem Couchtisch liegt ein bisschen was. Das ist, glaube ich, das ist ein Sansevieria-Buch. Darunter ist eins zur Gattung Echinocereus.
Trendpflanze Sansevieria. Das muss alt sein,
oder? Das ist, glaube ich, von 2017 ungefähr. Müsste das
Trendpflanze.
Sein. Also das sind ganz viele Sachen davon, sind eben durch Vereine. Also ich bin zum Beispiel in der Deutschen Kakteengesellschaft. Und da kann man, wenn man in der Gesellschaft drin ist, kann man eben auch Fachliteratur dann eben bekommen und für relativ wenig Geld. Und man kriegt auch einmal pro Monat ein Heft zugeschickt, wo dann auch verschiedene Artikel zu den Pflanzen drinstehen. Und da arbeite ich mich so ein bisschen durch. Ein bisschen muss man im Internet auch nachlesen. Und ja, also Lesen macht ganz viel einfach aus, habe ich das Gefühl. Also wenn man ein bisschen liest, wenn man sich mit den Gattungen dann auch auseinandersetzt und so, dann weiß man am besten, glaube ich, wie man mit den Sachen umgeht.
Oh Gott, ich habe sofort schlechtes Gewissen, weil ich habe wirklich noch bei Google mal irgendwas rumgesucht oder so, ansonsten versuche ich irgendwie rum. So.
Naja, aber ich sag mal so, bei unserer Gattung oder bei unserer Gattung?
Pflanzen.
Ja, bei unseren Zimmerpflanzen, ja, Familie kann es auch gut sein, ist es so, dass die ja auch dir sofort sagen, ey, das war jetzt gerade überhaupt nicht cool, was du gemacht hast. Ich meine, wir können unsere Pflanzen ja als Ableger überhaupt nicht 2 Wochen lang auf dem Tisch liegen lassen. Der ist nach 2 Wochen ist der durchgetrocknet und dann kannst du den nur noch auf den Kompost werfen. Und das ist ja hier jetzt ein ganz anderer Fall. Da haben wir jetzt ja vielleicht auch viel längere Spielräume. Ich meine, jetzt so überwässern geht jetzt natürlich auch recht fix bei einem Kaktus, würde ich jetzt einfach mal so als Laie sagen. Unterwässern dauert dann doch eher einen Moment länger. Und ich meine, dass wir hier einfach wirklich doch durch das Lesen, was du sagst, dann einen besseren Eindruck davon bekommen, wie die Pflanze überhaupt in ihrem Habitus lebt, was sie braucht, was sie als wichtig erachtet zum Überleben. Und ja, bei unseren Zimmerpflanzen haben wir das halt einfach in viel schnellerem, viel kürzerem Zeitraum, weil die auch in so einem ganz anderen, in einer ganz anderen Umgebung sind, in der alles ja auch sowieso sehr schnell verfällt durch die Regenwälder, ist ja der ganze Boden, der Humus, der ist ja sehr schnell am Entstehen. Das regnet jeden Tag, wir haben die hohe Luftfeuchtigkeit und das ist ja bei Kakteen eher nicht so. Die sind ja dann da wirklich in lebensfeindlichen Gebieten, wo es richtig heiß wird und nachts auch super kalt wird und das ist ein ganz anderes Umfeld und ich glaube, da muss man doch wirklich in die Materie gehen.
Wobei das natürlich auch immer so ein Irrglaube, glaube ich, meiner Meinung nach ist, dass alle Leute davon ausgehen, dass Kakteen nur aus Wüsten kommen. Also direkt in dem, was man sich unter einer Wüste vorstellt, irgendwie die Sahara oder sowas, da gibt es sowieso keine Kakteen, da gibt es, glaube ich, auch generell kaum Pflanzen. Es gibt ganz viele verschiedene Lebensräume eben für Kakteen. Man hat zwar jetzt eben die typischen, die du auch gerade gemeint hast, die Kakteen, die so in Steppen wachsen, die dann in sehr warmen Gebieten wachsen. Es gibt dann aber auch teilweise zum Beispiel Trockenzonen, die Atacama-Wüste in Chile. Da wachsen einige der, ich glaube, am höchstpreisigsten Kakteen, die es so auf dem Markt gibt. Copiapoa ist die Gattung. Und die Atacama-Wüste ist zwar super, super trocken, da gibt es gar keinen Regen oder so gut wie gar keinen Regen. Die Pflanzen leben eigentlich nur von so Küstennebel, der rüberzieht. Aber die Wüste ist sehr kühl, weil es die ganze Zeit windig ist. Und wenn man solche Pflanzen eben dann neben seine anderen Kakteen stellt, die zum Beispiel gerne auch mal 35 Grad plus und volle Sonne dann haben und denen nicht Luftzirkulation gibt und denen ein bisschen weniger Wasser vielleicht auch gibt, dann kommen die nicht so gut damit klar. Und auf der anderen Seite hast du dann sowas wie so einen Weihnachtskaktus, der irgendwo neben einer Monstera im Urwald wächst, aus irgendeiner Astgabel heraus und der die ganze Zeit Regen und sowas bekommt und der eben komplett epiphytisch dann von ganz viel Wasser abhängig ist auch.
Über den hätte ich jetzt tatsächlich auch noch gesprochen, über den Weihnachtskaktus und auch über den Epiphyllum, den du da auch im Wohnzimmer hängen hast.
Aber sind das eher die Kakteen-Ausnahmen unter denen, also die jetzt viel Wasser abkönnen?
Also ich kann euch gleich mal, da vorne steht noch ein anderer Weihnachtskaktus, in Anführungszeichen, eine Pflanze aus der Gattung Schlumbergera, das ist ja die Weihnachtskaktusgattung, die typische. Das ist zum Beispiel eine sehr seltene Schlumbergera Opuntiaoides heißt die sieht nicht ganz so aus wie einen Weihnachtskaktus, wie man sich den vorstellt, sondern sieht eher so aus wie diese typischen Ohrenkakteen, also Opuntien, die man ja kennt aus dem Handel. Und der ist zum Beispiel längere Trockenphasen als ein normaler Schlumbergerer gewohnt. Der ist aber auch dann eben seltener im Handel zu finden.
Okay, aber grundsätzlich sind Kakteen eher trockenliebende Pflanzen?
Also viele, ja. Aber es gibt eben auch ganz viele, also es gibt wirklich Leute, die versessen sind auf eben diese Epiphyllum-Hybriden. Also es gibt da unglaublich viele verschiedene Kreuzungen. Die kreuzen eigentlich immer nur auf Blüten. Also das sind dann meiner Meinung nach sehr langweilige Pflanzen, weil man 90% des Jahres nichts davon sieht, was man da stehen hat. Aber es gibt Leute, ich kenne auch Leute, ich war schon in Sammlungen, wo Leute ein Gewächshaus komplett voll nur mit Epiphyllum-Pflanzen haben. Und die haben dann eher ein Klima, was ihr auch für eure Zimmerpflanzen so nutzt.
Gibt es denn, also ich sag mal, was wir unter Kaktus verstehen, ist ja das eben meistens mit Stachel oder irgendwie sowas, dann wissen wir jetzt, okay, Weihnachtskaktus ist auch ein Kaktus, obwohl er gar nicht so aussieht wie ein Kaktus. Und dann haben wir ja noch die Sukkulenten. Was ist ein Unterschied zwischen einem Kaktus und einer Sukkulente? Also was ist ein Kriterium, wie ich die beiden unterscheide?
Also was man vielleicht dazu sagen muss, Kakteen sind in dem Sinne auch Sukkulenten. Also Sukkulenz heißt ja einfach nur, dass die Pflanzen Wasser speichern für eine längere Zeit. Das ist dann eben, je nachdem, wenn man sich die Pflanzen anguckt, ein typischer Säulenkaktus, der irgendwo in einer Atacama-Wüste oder in irgendeiner anderen Wüste steht, wegen meiner, der speichert eben in seinem Stamm sehr viel Wasser. Wenn man sich so einen Weihnachtskaktus anguckt, die haben ja relativ dünne Triebe, die speichern wenig Wasser, die müssen nicht so lange Trockenzeiten überbrücken. Eine Aloe Vera zum Beispiel oder generell Aloen, das sind eben auch ganz typische Sukkulenten, die haben halt sehr dickfleischige Blätter, die speichern dann eben in ihren Blättern das Wasser. Es gibt verschiedene Sukkulenten in Form von Kaudex-Pflanzen, die dann einfach so einen großen Wasserspeicher haben. Eine Stefania zum Beispiel, kann man sich darüber streiten, ob es eine Sukkulente ist, aber an sich ist es auch eine Sukkulente, weil sie eben auch Wasser speichert für die Trockenzeit. Also an sich hast du als Sukkulente einfach Pflanzen, die Wasser speichern können.
Also sind alle Sukkulenten Kakteen? Also nee, alle Kakteen Sukkulenten so?
Es gibt welche, die so ein bisschen weniger sukkulent sind. Also es gibt so ganz urtümliche Kakteen, die stehen da vorne auch auf dem Tisch. Periskiopsis sind das, die haben noch Blätter. Das haben die meisten anderen Kakteen ja abgelegt mittlerweile. Aber eigentlich sind alle Kakteen, die mir so bekannt sind, Sukkulenten mehr oder weniger stark, aber alle speichern auf jeden Fall Wasser.
Carla wird nervös.
Ja, ich habe da noch eine Frage. Und zwar wollte ich fragen, ob die Wolfsmilchgewächse, die ja auch Dornen haben, ob die auch zu den Kakteen gehören oder ob das zwei völlig unterschiedliche Welten sind.
Also du spielst, glaube ich, öfter klassischen Euphorbia-Zehen an. Die kriegt man ja auch im Gartencenter ganz häufig und da sagen ganz viele Leute ja auch immer Kaktus zu. Also ja, genau. Ganz typisch ist, glaube ich, Euphorbia ingens, das ist diese, die etwas höher wird dann auch und die dann ein paar Triebe bekommt. Die sieht dann eben von der Wuchsform ähnlich aus wie ein Kaktus, ist aber einfach nur konvergente Evolution, nennt sich das. Also die Pflanzen haben einen ähnlichen Selektionsdruck gehabt, die haben ähnliche Habitate, die bewohnen, bloß dass die meisten Euphorbia-Zehen, die man so kennt, eben aus Afrika kommen und Kakteen kommen, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, ausschließlich in Amerika vor. Und die sehen einfach nur ähnlich aus, weil die Naturumstände ähnlich sind und die Natur hat sich in beiden Fällen gedacht, gut, die Pflanzen müssen sich eben so entwickeln, dass sie Wasser speichern, dass sie hoch werden. Man sieht es meistens aber relativ leicht. Also Kakteen sind eben ganz prominent, weil die eben keine Stacheln haben. Das ist ja auch mal dieser Irrglaube, dass es bei Kakteen Stacheln sind, weil man sagt ja immer bei Kakteen Stacheln. Aber das sind eigentlich Dornen, also das sind umgewandelte Blätter und das macht es dann zu Dornen. Und Rosen zum Beispiel haben Stacheln, obwohl immer gesagt wird, das sind Rosendornen.
Okay, also ja, okay. Wir haben gerade schon gemerkt, wir kommen nicht aus damit, wir müssen zwischendurch immer mal irgendwelche Pflanzen nennen, ja, als Pflanzennamen nennen. Wir werden sie nicht alle bei Instagram zeigen können und ihr müsst zwischendurch mal vielleicht, wenn ihr den Podcast hört, mal kurz anhalten und euch mal schnell irgendwie bei Google einen Pflanzennamen irgendwie suchen, damit ihr vielleicht ein Bild vor Augen habt. Wenn ihr da richtig einsteigen wollt und sagen wollt, hier, Wolfsmilchgedönse, das muss ich mir jetzt mal eben schnell angucken, wovon redet sie, das wirre Zeug, ja, so, ne? Also gut, okay, wir wollen jetzt aber mal rübergehen. Nee, Carla hat Finger noch, Finger.
Ja, ich habe euch noch was mitgebracht.
Das würde
ich euch jetzt gerne einmal geben.
Ja, dann hol doch mal, was du mitgebracht hast. Ist was zum Essen?
Nee, ist nichts zum Essen.
Warte, Luca muss jetzt erstmal aufmachen. Oder müssen wir gleichzeitig aufmachen? Oh, warte, dann muss ich das Handy weglegen. Ja, ich bin nämlich gleichzeitig am Filmen hier. So, nimm du mal das Mikrofon, ja.
Habt ihr einen ASMR-Podcast?
Ach, wie heilig. Carla hat gebastelt. Das habe ich im Laden schon gesehen, dass sie Kerzen gemacht hat. Und da waren Kerzen, da waren so Schokolade drin. Also so Schokoladendinger. Die waren natürlich auch nicht keine echte Schokolade. Und jetzt haben wir hier eine Kerze im kleinen Terrakotta-Blumentopf. Eine weiße Kerze. Und oben sind Sukkulenten, Kakteen, wie auch immer, das sind drauf grün. Wunderbar. Und es duftet.
Ja, es duftet nach Maiglöckchen.
Ah!
Ich würde gerade sagen,
als sie gesagt hat Maiglöckchen, haben wir gesagt, ah. Ne? Vorher so, was ist es?
Wollen wir zufällig tauschen? Weil du hast, glaube ich, was aussieht wie eine Aloe. Das ist ja eher so mein Ding.
Ach so, okay, ja.
Du kriegst jetzt die Echeverien.
Ach, guck mal, wie eigen er ist.
So, das finde ich.
Wunderbar, herzlichen Dank.
Danke.
Sehr, sehr schön. So, okay, aber jetzt gehen wir mal rüber an den Tisch.
Also, wir stehen jetzt hier an einem Schreibtisch, an einem Pflanzen.
Das war mal einer.
Tisch, ja, ich
war krass. Das war nie einer, ich weiß es nicht.
Irgendwann war das mal einer.
Und wir haben hier ganz viele kleine süße Töpfchen mit ganz vielen kleinen super süßen und dornigen Kakteen. Das sind alles kleine Pflänzchen, die du selber ausgesät hast, Lukas, ist das richtig?
Die meisten. Also einige, das hier zum Beispiel, sind Pfropfunterlagen, für Veredelung.
Das musst du erklären. Genau, also was heißt Pfropfunterlagen?
Das sieht man im Online häufiger mal, dass Leute irgendwie zwei Kakteen auseinanderschneiden und die aufeinandersetzen und die dann miteinander verwachsen. Und das macht man meistens eben bei Pflanzen, die entweder sehr heikel auf ihren eigenen Wurzeln zu halten sind oder um das Wachstum von Pflanzen zu beschleunigen. Und das hier, die sind jetzt sehr, 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 sehr stark in der Winterruhe und so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber das sind so die urtümlichsten Kakteen, die man so haben kann.
Das kann ich jetzt auch immer sagen, wenn ich eine Pflanze, die richtig kacke aussieht, sage ich, ja, du hör mal, die ist in der Winterruhe.
Genau. Nee, die benutze ich zum Beispiel eben, um zu pfropfen, also um Pflanzen aufeinanderzusetzen. Das sind dann so Frankenstein-Kakteen, das sieht man.
Frankenstein-Kakteen?
Ja, das ist ganz,
also jetzt wird's interessant.
Das ist mir auch schon vorhin in den. Das habe ich vorhin schon gesehen, das sind riesige Kakteen im Vergleich zu was unten drunter ist. Also man kann sich das vorstellen wie so ein ganz kleiner Fingerast und dann oben drauf ist ein riesiger Kaktus, der deutlich größer ist und das ist einfach drauf gefropft.
Und das macht man eben dann, um sehr langsam wachsende Pflanzen schneller zu beschleunigen, um dann eben schneller Blüten zu bekommen und die dann zu bestäuben. Das sind jetzt die schnell wachsenden.
Luca, jetzt sag mal, diese Pflanzen, die jetzt hier bei dir im Wohnzimmer auf dem Küchentisch stehen und hier so auf dem ehemaligen Schreibtisch, warum stehen die denn hier und sind nicht im Gewächshaus? Hat das was mit Temperatur zu tun? Wahrscheinlich.
Ja, also das ist größtenteils aus Temperaturgründen. Die Sachen, die du jetzt hier auf dem Tisch siehst, die jetzt beleuchtet sind auch, das sind alles Aussaaten, die jetzt sind entweder aus diesem Jahr oder aus letztem Jahr, wobei die meisten aus letztem Jahr sind. Und die sind noch so klein, die halte ich feucht, damit die ein bisschen schneller wachsen. Und die dürfen, wenn die so feucht stehen, auf keinen Fall im kalten Gewächshaus stehen. Die brauchen halt noch ordentlich Hitze, haben Heizmatten hier, Heizungsluft haben die auch hier. Und weil die eben in diesen Dosen drin sind oder in den großen IKEA-Boxen, verlieren die halt die Feuchtigkeit auch nicht. Also das ist das Gleiche, was ihr bei so Cuttingboxen und sowas macht, dass ihr die halt einfach feucht haltet. Und das mache ich in kleinem Ausmaß.
Das sind Pflanzen jetzt, die brauchen Licht, die brauchen eine vernünftige Temperatur, die brauchen Feuchtigkeit. Also das ist eine etwas, was wir jetzt bei uns, wenn wir jetzt Kakteen bei uns zu Hause haben, eigentlich nicht machen müssen in der Masse an Bedingungen.
Ja, genau. Also das Wort, was man dafür nutzen kann, ist durchkultivieren. Also ich kultiviere die durch. Die gehen nicht in die Winterruhe, wie eigentlich die anderen Pflanzen. Deswegen brauchen die halt Aufmerksamkeit.
Die würden aber später in die Winterruhe gehen, genau. Wenn sie erwachsene Pflanzen sind, sag ich mal.
Ja, also ich schicke die eigentlich immer nur im ersten Jahr nicht in die Winterruhe, damit die halt dann ein bisschen die Chance an oder die Menge an Pflanzen, die durchkommt durch den Winter, dann ein bisschen größer ist. Weil wenn die noch so klein sind, haben die sehr wenig Sukkulenz und können nicht so viel Wasser speichern. Dann vertrocknen die gerne auch mal. Deswegen kultiviere ich die eigentlich immer im ersten Winter durch und im nächsten Winter kommen die dann ins Gewächshaus und stehen dann halt trocken.
Wofür braucht man denn überhaupt eine Winterruhe bei Kakteen?
Also, wenn man es nicht macht, dann blühen die allermeisten Kakteen nicht. Also, das ist ja auch so ein Ding, was viele Leute nicht wissen, dass man die Kakteen auch zum Blühen bekommen kann, wenn man die vernünftig pflegt. Und dafür ist es eben essentiell, dass die eine Winterruhe haben, in der die eigentlich trocken und bei so 5 bis 10 Grad maximal stehen. Einige auch gerne bei 0 Grad dann. Und wenn man das nicht einhält, dann passiert es zum einen, dass die Pflanzen so ein bisschen außer Form geraten, so wie die Gurken da. Und unter anderem dann eben auch schwächer werden. Also die wachsen sehr, sehr stark empor, weil die halt weniger Licht haben auch, weil wir haben weniger Sonne, wenn wir denen nicht Zusatzbeleuchtung geben, dann, ja, die wachsen halt außer Form.
Okay, und also wenn ich jetzt einen Kaktus zu Hause habe, eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie bringe ich den in die Winterruhe?
Also es ist erstmal am allerbesten, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dass man die Pflanzen im Sommer, also im Frühling, Sommer und Herbst draußen stehen hat. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, einen Balkon, einen Garten oder irgendwie sowas, je länger die Pflanzen an der frischen Luft stehen, desto besser, weil selbst wenn die hinter unseren Fenstern stehen und das Sonnenlicht dadurch abbekommen, ist es wesentlich weniger, als wenn die halt wirklich draußen stehen. Also das ist ideal, wenn man die draußen stehen hat. Und dann, sobald es in einstellige Temperaturbereiche geht und vor allem dann nachts auch dann die Chance ist, dass es gegen Null geht, würde ich die Pflanzen immer reinräumen und dann an einen kühlen, trockenen Platz stellen. Am besten nicht zu hohe Luftfeuchtigkeit, aber meistens sind so Kellerräume voll okay. Treppenhäuser gehen auch, wenn man in so einem Mehrfamilienhaus steht. Das stört die meisten Leute nicht, wenn man seine Kakteen da ins Treppenhaus stellt. Und dann lässt man die im Winter da einfach stehen. Und wenn es nicht wärmer als 10 Grad wird, dann muss man die auch gar nicht gießen. Also dann kannst du die komplett trocken stehen lassen. Ich habe meine Pflanzen im Gewächshaus auch von September bis Mai stehen die ohne einen Tropfen Wasser.
Ich habe leider überhaupt nicht die Möglichkeit, sie irgendwie so zu halten. Also entweder habe ich sie im Stall, müsste ich sie in den Stall stellen, da ist es zu kalt. Oder ich stelle sie in die Wohnung, da ist es zu warm. Ich habe kein Treppenhaus. Ich habe nicht die Möglichkeit, sie wirklich, wirklich irgendwo richtig so kühl zu stellen, dass das irgendwo sinnvoll ist, glaube ich.
Also ich hätte ein Treppenhaus, aber ich glaube, es ist da zu dunkel. Brauchen die auch richtig Sonne dann noch? Oder
Licht überhaupt?
Ja. Nee, also das ist der große Vorteil, wenn ihr nur einen als trockenen Ort zum Beispiel irgendwie ein Gästebadezimmer habt, was niemand groß benutzt, oder irgendwie ein Schlafzimmer, wo es sowieso immer kühl ist im Winter, könnt ihr die Pflanzen auch komplett ohne Licht aufstellen. Wenn die kein Wasser bekommen und es nicht zu warm ist, dann ist es gar kein Problem, dann wachsen die Pflanzen einfach gar nicht. Und ich weiß auch, dass Leute früher, bevor die ganze beheizte Gewächshaussache so ein Ding war, haben ganz viele Leute ihre Pflanzen auch einfach genommen, ausgetopft für den Winter, in Zeitungspapier eingewickelt, in Schuhkartons oder sowas gepackt und dann einfach auf den Kleiderschrank gestellt oder sowas, oder einen Kühlschrank. Das geht theoretisch auch.
Okay, aber dann kann ich sie ja doch in den Keller stellen. Da habe ich nämlich gesagt, ich stelle sie nicht in den Keller, weil da brauche ich ja wieder Licht. Da müsste ich eine Lampe da hinstellen, brauche ich aber gar nicht.
Nee, also bei mir im Keller stehen die auch komplett im Dunkeln. Das ist gar kein Problem. Also du darfst es halt nicht deutlich über 10 Grad haben. Das ist dann immer doof, weil dann treiben die doch ein bisschen aus. Dann geraten genauso aus der Form, wie man die in einer warmen Wohnung stehen hat. Und da musste man die theoretisch auch gießen.
Ich muss mal gucken, wie kalt es im Keller ist. Das muss ich nochmal eruieren, ob ich da mit einem Thermometer nochmal hinstelle. Weil es darf ja auch nicht zu kalt sein dann.
Ja, wobei ich muss sagen, also ich habe hier, das Haus ist 100 Jahre alt ungefähr. Also es ist ein ganz normaler Keller, so ein nicht ausgebauter Keller. Und ich habe den ganzen Winter über das Fenster offen da unten. Und das wird da trotzdem nicht kälter als 7 Grad.
Ach, du machst mir Mut. Gott,
voll kalt.
Du musst dich da ja nicht aufhalten. Die Pflanzen machen ja eh nichts in der Zeit.
Okay, du hast ja eben gerade gesagt, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema Überwinterung bzw. auch draußen halten sind. Du hast gesagt, die kann ich nach draußen stellen, meine ganzen Kakteen. Jetzt ist es ja so, wenn ich sie jetzt drinnen habe, muss ich sie rausstellen. Also veränderte Bedingungen wahrscheinlich auch irgendwie anpassen. Also ich nicht sofort in die pralle Sonne.
Genau, also Kakteen können genauso wie alle anderen Pflanzen auch einen Sonnenbrand bekommen. Das ist ein ganz, ganz großer Grund, warum dann Pflanzen eben auch eingehen. Besonders wenn man sich dann denkt, ich versuche jetzt den ersten Winter die mal kühl zu überwintern im Haus und dann stelle ich sie wieder raus. Da muss man die auf jeden Fall entweder an einem sehr bewölkten Tag rausstellen oder man muss die irgendwie schattieren die erste Zeit. Also was, wenn man wenig Kakteen hat, was super gut geht, ist zum Beispiel irgendwie ein altes Fliegengitter nehmen, da drüber werfen einfach wie so eine Decke. Da wird ganz viel schattiert von. Man kann irgendwie ein bisschen Papier drüber legen oder sowas. Das ist auch kein Thema. Das schattiert auch einfach ein bisschen. Oder man stellt sie einfach dann raus, wenn die Sonne nicht zu stark scheint. Aber man muss das jetzt nicht irgendwie so machen, dass man die irgendwie Tag für Tag dann irgendwie eine gewisse Zeit rausstellt oder sowas. Das ist eigentlich unnötige Arbeit, die man dann sich nicht machen muss. Also einfach nur einmal ein bisschen aufs Wetter achten, dass es nicht pralle Sonne ist vielleicht direkt.
Okay, und dann haben wir sie, sage ich mal, jetzt wieder raus aus dem Keller, ein bisschen in die Sonne gestellt. Muss ich sie dann auch direkt gießen und düngen und umtopfen, so wie ich das, sage ich mal, mit meinen Zimmerpflanzen machen würde? Oder ist das eher so eine andere Geschichte bei den Kakteen? Du lachst schon.
Also umtopfen ist eigentlich immer die beste Zeit, direkt im Winter das zu machen, weil wenn die Pflanzen im Winter sowieso in der Winterruhe sind, dann kann man nicht so viel an den Pflanzen stören. Also man stört die nicht im Wachstum direkt und wenn sie in dieser wirklichen Winterruhe sind und dann auch kühl und trocken überwintert werden, dann stirbt ein Großteil von den Faserwurzeln ab in der Erde, also die Wurzeln, mit denen die das Wasser aufnehmen. Und wenn man die dann umpflanzt, dann schmeißt man ganz viel von dem alten Wurzelmaterial auch weg. Es sind nicht mehr so viele Wurzeln da. Da muss man sich auch keine Sorgen machen. Die wachsen im Frühjahr wieder nach. Das ist gar kein Thema. Und wenn man die dann wieder zurück ins Winterquartier stellt und trocken hält, ist das gar kein Ding. Dann kann man die direkt, wenn man die auch rausstellt und die wieder Licht und Wärme haben, kann man die auch angießen. Ich wecke die immer ganz gerne auf, indem ich mit so einer Sprühpistole einfach einmal über die ganzen Pflanzen drüber gehe, dass die halt einmal so ein bisschen, dass das die Substratoberfläche nur feucht ist, dass die sich so ein bisschen dazu anregen lassen, diese Faserwurzeln wieder auszutreiben, und dann eine Woche später gieße ich dann einmal richtig durchdringend.
Ah, okay. Wenn ich jetzt die Pflanzen draußen stehen habe und die dürfen ja eben auch nicht ohne Ende gegossen werden, was mache ich denn bei Regen und so hier? Die kriegen ja, also ich müsste sie dann unter einen Unterstand stellen, dass sie nicht dauernd vollgeregnet werden, wenn man mal so eine Zeit hat, wo es richtig gallert irgendwie draußen, dann habe ich ein Problem, oder?
Also die meisten kommen damit klar, wenn sie dann auch mal zeitweilen ein bisschen nasser stehen. Besonders Säulenkakteen wollen sowieso wesentlich mehr Wasser haben, als wir denen geben und wir denen zutrauen. Also wenn man denen ordentlich Wasser gibt, können die auch mal einen halben Meter pro Jahr wachsen, wenn die ein bisschen größer sind schon. Es gibt einige Pflanzen, die man auf jeden Fall trockener dann stellen sollte, wenn sehr, sehr viele Tage schlechtes Wetter angesagt ist und es dann auch kühl ist. Wenn man aber weiß, dass es jetzt irgendwie 2 Tage richtig durchschüttet, danach sollen aber irgendwie 5 Tage starke Sonne sein und die Pflanzen stehen sowieso in ein bisschen kleineren Töpfen, dann trocknen die wieder durch. Also wenn das Substrat passend ist, dann ist das an sich kein Thema. Man kann sie aber halt auch, was gut geht, womit man anfangen kann, wenn man kein Gewächshaus hat, sind zum Beispiel so Frühbeetkästen, die gibt es ja im Baumarkt ganz oft im Frühjahr, benutzen Leute für Gemüse, kann man aber auch für Kakteen super gut nutzen. Das geht zum Beispiel auch.
Okay, dann machen wir mal einmal hier das Thema Gießen durch. Wie viel häufig gieße ich denn die Viecher?
Also wenn man die im Winter wirklich trocken hält, im Winter gar nicht. Und in der Hauptwachstumszeit gieße ich immer alle 3 bis 4 Wochen, also nicht häufig. Und ich dünge auch nur 1 bis 2 Mal pro Saison. Also ich halte die Pflanzen.
Wird der Dünger ja schlecht quasi.
Ach Quatsch, die können ewig, also Dünger kann Ewigkeiten rumstehen. Aber ich will die Pflanzen eben nicht so sehr mästen. Man kann sie auch häufiger gießen. Die meisten Kakteen können das auch ab und die meisten anderen Sukkulenten auch. Wenn man die häufiger gießt, alle 2 Wochen zum Beispiel, geht auch. Dann wachsen die wesentlich schneller, sehen dann aber ein bisschen weniger so aus, wie wenn man sie irgendwie am Standort sehen würde, weil sie eben viel mehr Nährstoffe bekommen. Wenn man dann auch noch ein bisschen ein dickeres Substrat hat, also irgendwie ein bisschen Kompost da drin und dann öfter auch düngt, dann sind die Pflanzen sehr, sehr schnellwüchsig, sind dann aber eben auch so ein bisschen prall. Also die sind so ein bisschen unnatürlich dick, sehen die dann aus.
Woran erkenne ich denn zu wenig Wasser und zu viel Wasser?
Also bei den meisten sieht man es, dass sie im Winter, wenn man die trocken hält, dann schrumpeln die irgendwann so ein bisschen ein. Das können wir uns gerade im Gewächshaus angucken. Die Pflanzen stehen da ja schon seit September ohne Wasser. Die schrumpeln dann richtig ein, das sieht man dann, weil die eben ihre Wasserreserven aufbrauchen mit der Zeit. Und in der Hauptwachstumszeit sieht man das eigentlich nicht. Also wenn man jetzt irgendwie mal vergisst zu gießen, die lassen nicht so schnell irgendwie Blätter hängen oder so, wie was bei Zimmerpflanzen ist, die dann ganz theatralisch sich vom Topfrand stürzen, sondern da sieht man es nicht sofort. Und man kann auch, die Pflanzen sind in der Natur auch dafür ausgelegt, dass sie auch mal, wenn, also die können ja nicht, da kommt ja niemand hin und gießt die Pflanzen in der Natur. Wenn es dann mal irgendwie 2 Monate lang nicht regnet, dann schrumpeln die so ein bisschen zusammen, ziehen sich ein bisschen ins Substrat zurück, aber den Pflanzen tut das nichts direkt.
Ja. Also stirbt sie dann nicht direkt und dann ist es für sie einfach nur so wirklich, ich bin jetzt in der Winterruhe angekommen und das ist in Ordnung und wir haben ja auch hier deine Aloe Vera gesehen.
Es ist eine Aloe, ja.
Man sagt das ja immer gerne schnell durch, aber ich habe gezögert. die Pflanzen sehen ja auch gerade, ich sag mal so, tot aus und du hattest vorhin schon erwähnt, dass das eigentlich so der Fall ist, wie bei mir dann zum Beispiel die Kunden sagen würden bei einer Caladium oder du hattest Colocasia gesagt, Olli, dass die dann weggeschmissen werden, die Pflanzen, obwohl sie ja eigentlich dann die Rhizome in der Erde haben und dann wieder neu kommen.
Die Aloe müssen wir gleich noch zeigen, die machen wir gleich noch ein Foto von, weil da haben wir gerade eben schon gesehen, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen,
genau.
Müssen wir ein Foto machen, ja. Weil sieht halt wirklich, wirklich aus, als sei sie tot. Ne?
Da ist der große Vorteil übrigens, dass sie jetzt im Winter da seid, weil wir gehen jetzt gleich mal ins Gewächshaus, denke ich, und dann zeige ich euch mal ein paar Pflanzen, die jetzt gerade super wüchsig sind, also die man jetzt kultivieren würde auch, wenn man sie zu Hause hat und die keine Winterruhe brauchen, sondern eine Sommerruhe. Und die sehen im Sommer eben, wenn ihr jetzt im Sommer mich besucht hättet, würden da einfach ganz viele leere Töpfe stehen, weil die Pflanzen alle in die Erde zurückgezogen sind.
Es würde alles blühen.
Es würden die Kakteen würden blühen. Also die meisten Kakteen fangen erst so ab Mai an zu blühen. Es gibt ein paar Frühblüher. Wir sehen wahrscheinlich gleich ein paar Knospen auch. Also es gibt so ein paar Gattungen, die auch schon sehr früh im Jahr anfangen zu blühen. Und es gibt welche, die sehr spät im Jahr noch blühen. Aber die meisten Pflanzen, die haben ihre Hauptblühzeit so zwischen Mai und August ungefähr.
Aber wenn, ich sag mal, wenn wir was über das Thema Gießverhalten und so jetzt gesprochen haben, das heißt, wenn bei mir eine Kaktee kaputt geht, dann liegt es wahrscheinlich meistens daran, dass sie in der Wohnung steht und ich sie viel zu viel gegossen habe, oder?
Also ich glaube, wenn es da eine Statistik zu geben würde, sterben die meisten Kakteen bei uns eher, weil sie übergossen werden, als dass sie vergessen werden, gegossen zu werden. Weil die Pflanzen sind ja darauf ausgelegt, dass sie eben diese Trockenperioden auch überleben. Nur Ewigkeiten an Monsun und dann am besten noch Staunässe, das tut denen nicht so gut.
Ja, aber wenn ich sie dann draußen stehen habe, du sagst, ja, im Sommer habe ich sie draußen, dann trocknet die Erde ja schnell durch. Aber nur wenn ich zu Hause natürlich die Pflanze am Fenster, selbst wenn ich sie am Fenster stehen habe, es ist Winter, ich gieße sie ordentlich, sag ich mal. Oder auch im Sommer habe ich sie an der Fensterbank stehen, es ist nicht so warm und ich gieße sie aber dauernd, dann würde wahrscheinlich irgendwann die Wurzeln anfangen zu gammeln, ne?
Das und wahrscheinlich würdest du es schon, bevor die Pflanze anfängt zu gammeln im Winter sehen, dass die, weil sie eben viel weniger Licht hat, als sie bräuchte, dass sie sich dann eben, so wie die da zum Beispiel, über die wir eben schon gesprochen haben, dass die sehr, sehr schmal und lang in die Länge wachsen. Das sind eigentlich auch Kugelkakteen und die haben sie jetzt eben einfach gestreckt. Also die Pflanzen strecken sich dann zum Licht hin, weil die versuchen eben dann an mehr Licht zu kommen. Weil in der Natur gibt es für die nicht diese Zeiten wie bei uns hier, wo es so extrem verhangen ist und wo die Sonnenenergie so schwach ist. Und den gaukelst du quasi vor, dass die Pflanze jetzt auf einmal irgendwie zwischen zwei Felsen eingeschlossen ist und die muss dann den Felsen dann vorbei, um wieder zum richtigen Licht zu kommen. Dass die adaptive Veranlagung von den Pflanzen sich dann eben so groß zu strecken, wie es geht, damit sie halt schneller wieder an mehr Licht drankommen.
Ich bin mal gespannt, was du nachher zu meinen Kakteen sagst. Da würde ich sagen, da muss das Licht, entweder habe ich was komplett falsch gemacht oder das Licht muss von der Seite gekommen sein, denn die hängt wirklich schräg im Topf. Aber da gucken wir uns gleich nochmal an. Gut, dann wollen wir jetzt mal ins Gewächshaus gehen.
Oder in den Keller, ich weiß es nicht.
Ich glaube, Gewächshaus ist besser erstmal.
Den Keller will er nicht mit uns. So, wir sind jetzt gerade hier in den Garten reingegangen, hinten so Richtung Gewächshaus. Und hier muss ich sofort stehen bleiben, weil hier ist so ein Terrakotta-Gefäß und da ist oben auch ein Kaktus drin. Und ich denke so, jetzt erzählst du mir was von Wärme und bitte nicht unter 15 Grad oder 10 Grad und so. Und jetzt steht er hier draußen und kriegt ja auch Frost mit. Was ist das für ein Kollege?
Das ist eine Zylindropunt, ja. Die sind bis nach Kanada hochverbreitet auch. Also die kriegen in der Natur auch ordentlich Schnee und Frost ab. Es gibt eben auch Kakteen, die wirklich sehr, sehr frost- und kältetolerant sind. Und die gehört zum Beispiel dazu, die kannst du im Winter ohne Probleme auch draußen stehen haben. Am besten, wenn du ein lockeres Substrat hast, wo die drin stehen kann, dann kann die das ohne Probleme ab. Also die kann ruhig ganz, ganz problemlos den ganzen Winter draußen bleiben.
Dann gehen wir jetzt erstmal eben ins Gewächshaus rein. Schon nicht das ganz kleine Gewächshaus, also nicht nur, wo man so ein paar Tomaten reinpflanzen würde, sondern hier, oh, hier ist schön. Hier ist auch ein bisschen wärmer als draußen, das muss man schon sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ein großer Mitteltisch, auf den Pflanzen stehen. An den Seiten gibt es noch Tische. Und oben gibt es auch noch erste Etage quasi. Sehr, sehr schön.
Das riecht so, wie wenn wir zu Hause einen Teich hatten, also nicht einen Teich hatten, sondern das Wasser aus dem Teich in unser Aquarium gepackt haben. Und dann haben wir da immer geguckt, was dann für kleine Tierchen darin rumgeschwommen sind. So riecht das hier drin. Das riecht richtig, ich finde es richtig gut. Das riecht richtig, ich weiß nicht, nach Teichwasser irgendwie.
Das riecht auf jeden Fall schon irgendwie so nach Garten und Pflanzen und irgendwie so, ist so. Nicht so, halt nicht so steril. In der Wohnung riecht es halt nach Wohnung. Ja, und hier riecht es halt nach irgendwie schon ein bisschen nach Garten oder irgendwie nach.
Ja, oder vielleicht so wie in einem botanischen Garten auch. Da ist ja auch ja, immer.
Stimmt. Ne? Wie in so einem Schauhaus so.
Wie in einem Gewächshaus.
Ja, richtig. Wie in einem Gewächshaus. Es riecht hier drin wie in einem Gewächshaus. Nein. Verrückte Welt.
Also es kann auch sein, dass es blüht ja auch ein bisschen was. Also das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber zum Beispiel da oben, das ist eine Albuca. Man kennt ja, glaube ich, die Albuca spiralis.
Ja, die kenne ich gut. Einmal gekauft, nie wiedergekommen.
Ja, also die, das ist auch eine Albuca, die siehst du aber auch ein bisschen überirdisch, weil die mittlerweile den Topf ein bisschen ausgewachsen hat unten. Und da kannst du mit der Nase drangehen an die Blüten. Die riechen zumindest. Mach mal einen kleinen Test.
Nase. Was sagt denn die Frau Nase?
Ah, die riecht aber nicht gut. Nee. Also, die, nee, sagt er, die riecht wirklich nicht so gut. Ich rieche noch mal kurz, um es zu beschreiben. Ich kann es gar nicht sagen, die stinkt einfach nur nicht so lecker. Gefällt mir nicht.
Mit den ganzen Zwiebelgewächsen, das ist ähnlich wie mit Hyazinthen zum Beispiel auch. Die haben, also ich mag den Geruch auch nicht, aber das ist der ganz klassische Geruch. Bei dem bin ich überhaupt gar nicht sicher, wie die riechen. Die riechen gar nicht.
Das ist so eine gelbe, ist das auch eine Albuca?
Nee.
Das ist keine Albuca, das ist eine Lachinalia aloeiformis. Das ist eine Zwiebelpflanze, die würdet ihr zum Beispiel, wenn wir jetzt hier im Sommer wären, würdet ihr nicht sehen, weil die wäre komplett in der Erde drin. Also sie hat auch so Zwiebeln wie eine Albuca. Und Aloenoides oder so, ich bin mir nicht sicher, irgendwas mit Aloe heißt die auf jeden Fall im Artnamen. Die heißt so, weil die Blüten eben genauso aussehen wie die von einer Aloe. Also das ist quasi das, was du auch bekommst, wenn eine Aloe blüht. Und die stehen jetzt hier im Winter auch feucht. Also die gieße ich im Winter auch, weil die jetzt gerade halt wachsen.
Okay. Ich finde, es ist sehr gut, ein guter Moment, um mal über das Thema Substrat zu sprechen, weil man sieht jetzt hier immer Gestein. Also die Pflanzen sitzen die komplett in Gestein oder ist da drunter noch Erde? Hast du das oben nur abgedeckt oder was ist das für ein Substrat? Was benutzt du immer?
Also was du jetzt hier bei den meisten Pflanzen siehst, ist graue, das ist tatsächlich nur so ein Topdressing, also das mache ich da einfach nur drauf, damit es schön aussieht, aber die Pflanzen stehen tatsächlich auch komplett mineralisch oder fast komplett mineralisch. Das adaptierst du so ein bisschen eigentlich immer, je nachdem, was für Pflanzen du hast und ob an deren natürlichen Standorten dann auch ein bisschen Humus zum Beispiel vorkommt oder nicht. Ich habe zum Beispiel für meine Aloe, eigentlich für fast alle Arten benutze ich irgendwie so einen Mix aus 70% mineralisch und 30% Blumenerde, die ich dann zusammenschmeiße. Mhm. Weil die sind ein bisschen wüchsiger, die wollen auch ein bisschen mehr haben. Es gibt aber auch viele Kakteen, die zum Beispiel 100% mineralisch stehen. Da ist dann auch kein Problem, wenn du ihn nur im Bims zum Beispiel reinpackst. Das stört dich nicht. Wenn du nicht vergisst zu düngen zumindest zwischendurch, ist das kein Thema.
Okay. Da kann ich dann ganz normales Kakteensubstrat aus dem Baumarkt kaufen?
Also das Problem bei dem, was man im Baumarkt als Kakteenerde verkauft bekommt, das ist halt wirklich Erde und das ist nicht geeignet. Also das kannst du benutzen, um es beizumischen für einige Pflanzen, dann aber eher für sowas wie Aloe zum Beispiel. Aber das ist eben meistens, also das ist meistens einfach Blumenerde, die sehr teuer verkauft wird mit irgendwie einer Handvoll Perlit da drin. Ich habe Perlit mittlerweile.
Und ein bisschen Quarzsand, okay, bitte nicht vergessen, ja.
Und also Perlit habe ich mittlerweile sowieso komplett abgeschworen. Ich weiß, dass das auch viele Leute machen, aber alleine das immer feucht zu halten, weil du ja keinen Lungenkrebs haben möchtest, wenn du das verarbeitest, ist mir zu ätzend. Also das Zeug ist irgendwo ein bisschen gefährlich, bringt ja so ein gewisses Risiko mit sich. Und der große Nachteil ist, wenn man die Pflanzen wie Kakteen hält, dann kann man die länger auch im Topf drin lassen und dann sackt das Substrat mit der Zeit immer zusammen, weil Perlit nicht so formstabil ist wie zum Beispiel Bims, weil Perlit ist ja sehr, sehr weich, also nicht weich, sehr porös. Das sackt halt ganz schnell runter und dann sind die Töpfe irgendwann halb leer. Das ist halt Quatsch. Also ich benutze es nicht, ich weiß aber, dass es auch viele Leute benutzen, weil es halt sehr luftig ist und für die ersten Jahre ist das bestimmt ganz gut.
Also was kaufe ich? Kann ich auch Vermiculite nehmen oder?
Vermiculite habe ich auch früher mit drin gehabt im Substrat, habe ich auch mittlerweile nicht mehr. Es gibt, ich weiß nicht, darf ich Markennamen nennen?
Kannst gerne was sagen.
Also was ich immer empfehle, wenn man anfängt mit Kakteen, kann man sich von Vulcatec die Kakteenerde holen. Das ist so eine, auf Bims und Lava-Basis ist die. Das ist somit das Beste. Weil das
so ist, kleingesteinig, oder?
Genau, auch, ne? Das ist so wie das, was du hier auch bei den meisten Pflanzen siehst. Also hier zum Beispiel. Das ist super gut für den Anfang und da muss man gar nicht, also ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, du hast 5 Kakteenfreunde und 10 verschiedene Meinungen, was Substrat angeht.
Jetzt das, Pflanzen das Gleiche.
Ja, also man muss da jetzt nicht irgendwie ein Hexenwerk draus machen. Es gibt Pflanzen, die zum Beispiel ganz gerne ein bisschen Kalk mit im Substrat drin haben wollen. Da gibt es, habe ich hier zum Beispiel, das sind Aloe Calcariophylla. Das sind madagassische Aloen, die auf Kalksteinfelsen eben auch wachsen. Da mische ich dann immer ein bisschen eine Handvoll Traventinkalk mit rein ins Substrat. Die finden das ganz gut. Aber das muss auch nicht sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch irgendwo Leute gibt, die Pflanzen in ganz normaler Kakteensubstrat halten.
Wenn ich jetzt Pflanzen kaufe, also Kakteen kaufe, sind die denn dann meistens schon im richtigen Substrat drin? Oder nicht? Also, sagen wir wahrscheinlich im Baumarkt wahrscheinlich nicht und im Fachhandel ja. Oder wie ist das?
Ja, also in den meisten Baumärkten stehen die halt in so doofen Kokosfasern. Manchmal ist da so ein bisschen Humus noch mit drin oder sowas. Aber
kommen die da rein?
Ja, also das ist so ein ganz großes Ding. Ich glaube, Kakteen, die im Baumarkt gekauft werden, die kosten meistens irgendwas zwischen 1,99 Euro in diesen ganz kleinen Töpfen bis zu 5 Euro hin das so das Spiel, in dem sie sich verkaufen lassen. Und die sind dann, das sind meistens Pflanzen, die sind so knapp 2 Jahre alt, die werden halt in Holland auf diesem extremen Humus gezüchtet, 24 Stunden Licht, 24 Stunden Wärme und sehr viel Wasser. Die pumpen sich dann richtig auf. Aber das Problem bei diesem Substrat, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle bei den ganzen Zimmerpflanzen, wenn man das einmal austrocknen lässt, dann ist es wie ein Stein. Dann kommt auch kein, also dann kriegt man kein Wasser mehr an die Wurzeln dran, und Kakteen wollen sehr, sehr viel Luft an den Wurzeln haben. Das bedeutet, wenn man so ein Substrat nutzt und das einmal austrocknen lässt, wenn man sie ja dann versucht anders zu kultivieren, und zwar richtig und nicht in diesen Gewächshäusern dabei 24 Stunden Licht, dann muss man das Substrat halt auch einfach umschalten, weil das, was die halt da benutzen, das geht halt dann unter normalen Kulturbedingungen nicht.
Also, wenn ich jetzt was im Baumarkt kaufen würde, würdest du sagen, am besten sofort umtopfen?
Ja, das auf jeden Fall. Also, ich würde sofort rausnehmen aus dem Substrat. Was ganz wichtig bei Kakteen auch ist, wenn ihr eine Pflanze kauft im Baumarkt und die dann umtopft, dann auf keinen Fall angießen, wenn die im Topf sind, weil besonders bei Kakteen, Sukkulenten ist es so, die haben halt auch dickere Wurzeln, die sind besonders fäulnisanfällig, und wenn die dann in nasses Substrat reinkommen und dann richtig viel Wasser noch da drauf kriegen, dann faulen die meistens weg. Also der meiste Grund, warum Pflanzen kaputt gehen nach dem Umtopfen, ist, dass man die zu früh gießt. Also ruhig irgendwie 1-2 Wochen dann stehen lassen erstmal in dem neuen Substrat und trocken lassen und dann erst gießen.
Kannst du uns noch mal einmal kurz sagen, was du genau in die Erde reintun würdest und damit unsere Substratis ihre Kakteen richtig umtopfen?
Die großen Mischer vor dem Herrn hier.
Ja, ist so.
Also, wie gesagt, ich würde da gar keine Wissenschaft draus machen, wo keine ist. Ich würde an sich erstmal einfach sagen, geht irgendwo hin, wo es mineralisches Substrat gibt. Kauft eben zum Beispiel Vulcatec oder Ceramis, gibt es ja auch. Da gibt es ja auch das Lavagranulat von. Ich glaube, mineralisches Substrat ist sowieso bei den Hauspflanzen ja gerade so ein Ding, was die Leute alle gut finden. Das könnt ihr halt auch nehmen. Und dann einfach bei einigen Pflanzen, wenn die ein bisschen mehr Wasserbedarf haben oder ein bisschen mehr Nährstoffebedarf haben, je nachdem, wo die wachsen, das kann man ganz leicht googeln, wo die Pflanzen herkommen, einfach noch eine Handvoll Erde dazu schmeißen, dass es nicht komplett trocken ist. Weil dann trocknen die Töpfe halt auch relativ schnell aus, wenn es komplett porös ist. Und man will das ja eigentlich nicht. Also man will die Pflanze ja nicht so häufig gießen. Das bedeutet, wenn man ein bisschen mehr normale Erde noch drin hat, dann bleibt es ein bisschen länger feucht.
Und was mir jetzt auch auffällt, bei dem ganzen Gedöns hier, was du hier stehen hast, die Töpfe sind gar nicht so groß. Also die meisten Kakteen sind in wirklich relativ kleinen Töpfen unterwegs. Selbst wenn die Pflanzen schon relativ groß sind eigentlich, was würdest du zu Topfgrößen sagen?
Also die meisten mögen es tatsächlich relativ eng. Man muss immer gucken. Es gibt einige Kakteen, besonders aus Mexiko, die eben auch sehr große Rübenwurzeln bekommen. Also das sind so prominente Gattungen, die man vielleicht irgendwie auf seiner Reise dann irgendwie durch die Gattungen über den Weg läuft, sind Areocarpus zum Beispiel oder Lophophora, der Peyote-Kaktus. Das ist der Psychoaktive, den alle immer so gut finden. Ja. Die kriegen eine sehr große Wurzelrübe. Die sprengen einem auch ganz gerne mal die Töpfe. Also wenn die zu dick werden und man die dann gießt, dann schwillt das richtig an. Dann kann es sein, dass der Topf auch reißt. Aber an sich mögen die Kakteen es ganz gerne, wenn man maximal einen Daumenbreit, wenn man die umtopft, dann vom Rand entfernt hat, die Pflanze. Also die mögen schon ganz gerne ein bisschen enger.
Also da hinten müssen wir nochmal über diese eine Kaktee sprechen, und die sieht so aus, als ob jemand am Strand kleine Steinchen gesammelt hat, die grün sind und alle übereinander gesetzt hat. Also ich weiß nicht, ob ihr die auch schon entdeckt habt.
Das ist eine Eulichnia castanea spiralis. Die Pflanze wächst normalerweise, es ist ein normaler Säulenkaktus eigentlich, und der wächst eben in der Natur ganz gerade, und das ist eben eine monströse Form, nennt sich das bei Kakteen, also es ist eine Mutation. Und die hat sich eben gebildet, dass die sich so im Kreis nach oben schraubt. Also ich habe hier zum Beispiel, weil wir eben über Pfropfung geredet haben, das ist zum Beispiel auch einer. Das ist ein Kopfstück einfach nur von dem, den ich abgeschnitten habe und dann auf einen Mytilokaktus draufgesetzt habe, und der wächst da halt jetzt ein bisschen schneller drauf.
Jetzt mal diese ganz großen Kakteen, die du jetzt hier stehen hast. Die hast du ja nicht selber gezogen. Wie kommen die denn zu dir?
Die kommen von meinem Opa, die hat er aus Samen gezogen. Also wow. Die hat er irgendwann aus Lanzarote, ist er im Urlaub gewesen, hat die da gekauft, die Samen. Der hatte da einen Bekannten, der hat eine Kakteengärtnerei da gehabt, und der hat von da aus die dann als Samen mitgenommen und hat die dann rangezogen. Also die sind bestimmt schon 50 Jahre plus alt. Das bedeutet, das ist vielleicht eine ganz nette Anekdote, die man sagen kann zu den Pflanzen, die man im Gartencenter sieht, dass da wirklich Zeit drin steckt, die Pflanzen brauchen, um so groß zu werden. Und dass teilweise Pflanzen, die so groß sind, im Gartencenter für 100 Euro verramscht werden, finde ich schon, also ich finde das immer ein bisschen frech, aber es ist halt so Standard, glaube ich. eine Monstera, eine Deliciosa, wenn man die im Gartencenter kauft, auch eine große an einem Rangstab, die vielleicht 2 Jahre gewachsen ist, kostet ja trotzdem 50 Euro meistens. Oder 30, keine Ahnung. Selbst wenn es eine große ist, aber die wachsen da viel schneller. Wenn man danach Kakteen bewerten würde, dann müsste ich die Dinger da ja für irgendwie 10.000 Euro verkaufen. Das macht ja auch, das kauft ja keiner, das ist ja auch Schwachsinn.
Also, aber leider würde ich jetzt wohl nicht sagen. Ne?
Also, ehrlicherweise, ich finde es gar nicht so schlecht, dass dieser Hype bei den Kakteen nicht so richtig angekommen ist, weil es ist so alles mehr oder weniger erschwinglich, was man kaufen möchte. Also, es ist zum Glück nicht so, dass irgendwelche Pflanzen diese Mondpreise erreichen.
Ja, also das ist ja im Prinzip, wenn du sowas kaufst, so einen Kaktus, auch einen guten, schönen Kaktus für 20, 30 Euro, hast du aber schon eigentlich einen schönen, großen eigentlich. Ja.
Also es gibt gute Fachgärtnereien, die auch dann in dem Bereich dann die meisten Pflanzen verkaufen. Also das ist so das, wo man so generische Pflanzen eigentlich ansiedeln kann im Preis.
Kennt ihr den Mützenkaktus?
Der was?
Den Mützenkaktus? Nee. Das ist der da vorne. Der da hinten, der sieht aus wie eine Mütze, finde ich. Der hat eine Mütze mit Antennen oben.
Die ist noch von meinem Opa, das sind die Pflanzen, die er gesammelt hat. Direkt unter dir, hier stehen auch noch ein paar, das sind auch noch welche von meinem Opa. Das ist seine Hauptgattung gewesen. Also das sind Parodien, die sehen, wie man sieht, sehr langweilig aus, wenn man sich die einfach nur anguckt. Also wenn du dich umdrehst, das Spannendste momentan für mich sind tatsächlich die Spargelgewächse, also die Aloe, die hinter dir stehen jetzt hier.
Ja.
Das sind, finde ich, also das ist gerade so mein größtes Ding. Da versuche ich gerade ein bisschen zu selektieren, ein bisschen zu kreuzen selber auch. Und das sind so, finde ich, mit die spannendsten Pflanzen gerade. Also ich bin gerade gar nicht so in meinem Kakteenfieber so ganz weit oben gerade drin, sondern eher die ganzen afrikanischen Sachen.
Gibt's einen Kaktus, wo du sagst, boah, den hätte ich gerne? Der ist aber entweder sehr, sehr selten oder einfach zu teuer.
Also es gibt schon einige, an die man einfach nicht drankommt, weil die im normalen Handel nicht vorhanden sind. Was ich zum Beispiel, ich mag ja epiphytische Kakteen eigentlich überhaupt nicht. Also so Epiphyllum oder sowas oder Ripsalis ist überhaupt nicht mein Ding. Es gibt aber einen, der heißt Strophocactus vitii. Das ist ein epiphytischer Kaktus aus Amazonas. Der hat ein ganz cooles Feature, weil er über Fische vermehrt wird. Also das ist der einzige Kaktus, glaube ich, der mir bekannt wäre, auch der über Fische vermehrt wird. Da fallen die Samen in den Amazonasfluss. Ein ganz bestimmter Barsch frisst die und dann gehen die Samen durch den Magen und da werden dann Enzyme aktiviert in den Samen und dann bilden diese Schwimmkörper aus und heften sich dann an Wurzeln, die in den Fluss reinragen dran und dann keimen die da durch das Flusswasser, kriechen dann da hoch an den Wurzeln und wachsen dann den Baum lang. Das sind super coole Pflanzen. Ich kann euch davon vielleicht auch mal ein Bild später.
Absolut, das hört sich an wie Evolution sozusagen, ja.
Und die sind halt ein bisschen heikler. Die wäre wahrscheinlich eher was für euch mit den ganzen tropischen Pflanzen, weil die halt eben dauerhaft feucht stehen möchte eigentlich.
So, wir sind jetzt wieder reingegangen ins Wohnzimmer, weil ich habe eine Kiste mitgenommen und in der Kiste befinden sich meine Sukkulenten und Kakteen, die ich so habe und mit denen, die so nur so mittelprächtig gut aussehen, sag ich mal. Und wo der Luca gleich sagen kann, oh, da können wir was machen. Ist auf jeden Fall eine Aloe drin, das kann ich schon mal so sagen. Ja, so, jetzt mache ich mal hier, das lüfte ich mal das Geheimnis. Warte mal, so, ja. Guck mal. Aloe, die hatte ich jetzt auch im Sommer draußen, die ist jetzt bei mir im Winterquartier, wobei das ist auch drinnen und normale Zimmertemperatur. So, ich habe hier bei dieser, die habe ich irgendwann mal umgetopft, ich weiß gar nicht, in was die steht hier, ob da noch das Erde drunter ist. Ja, ich weiß nicht, ob die komplett in dem Zeug drin steht oder ob da noch Erde drunter ist. Ne, guck mal, hier ist noch Erde drunter, ne? Ja. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, sagt er. So, und jetzt sag mir mal, ich habe auch das Gefühl, die steht zu hoch, oder? Müsste die tiefer stehen?
Nee, das ist tatsächlich normal. Also es gibt einige Aloen, die einen kleinen Stamm bilden. Also es gibt welche, die wirklich komplett auf dem Boden drauf sitzen und welche, die ein bisschen in die Höhe gehen. Das ist auf jeden Fall eine, die ein bisschen in die Höhe geht. Ich bin mir aber nicht sicher mit den Blattfärbungen. Also die hat auf jeden Fall irgendwann mal
Sonne gekriegt.
Ja, ordentlich was abbekommen hier. Ne? Da stand auf jeden Fall mal Wasser drauf wahrscheinlich und dann... Ja. Ist das da eingebrannt?
Ja, genau. Die hatte ich auch nicht eingewöhnt, sondern die ist gleich nach draußen gekommen in die Sonne. Und da hat sie, glaube ich, ein bisschen Sonnenbrand bekommen, aber sie wächst, ne?
Der Neuwuchs sieht auch echt gut aus. Also da, der scheint es ganz gut zu gefallen. Die kannst du ruhig in einen größeren Topf setzen. Also die muss nicht in so einem kleinen Topf stehen. Wenn du die in einen größeren Topf setzt, dann wird die noch größer. Bei Aloen ist es so, du kannst sie die Größe kannst du sehr gut beeinflussen, indem du die Topfgröße beeinflusst. Die wachsen nicht größer, als der Topf ist, wenn du die in einen größeren Topf reinsetzt, also wenn die in sowas wie den da hinten reinsetzt, in den Tontopf, dann wird das Ding ordentlich groß werden.
Ja, aber was ich ja jetzt schon gelernt habe, das ist jetzt hier, weiß ich gar nicht, ob ich da Vermiculit oder was ist das jetzt eigentlich für ein Zeug, was ich hier, nee, das ist Bims und ich weiß gar nicht, was das für eine Mischung ist. Ich glaube, das ist eine eigene Mischung oder so, die ich, was ich so aus meinem Zeug da zusammengewürfelt habe.
Vielleicht auch noch mal ein bisschen Pon drin, was?
Ja, jetzt hör mal auf. Und dann, aber wahrscheinlich ist unten noch die Erde drin. Das würde ich natürlich dann wirklich sein lassen. Das ist Erde noch, glaube ich, unten drin. Also da würde ich jetzt einfach umtopfen ins mineralische Substrat. Würde ich das jetzt schon machen? Kann ich das jetzt machen?
Das kannst du auf jeden Fall machen. Also Aloen haben tatsächlich jetzt auch eine Wachstumszeit. Also die sind bei mir auch teilweise triebig und die blühen vor allem jetzt auch ganz gerne. Die kannst du trotzdem ohne Probleme umtopfen. Auf jeden Fall einen größeren Topf und ich würde die Dinger auch mit ordentlich Erde dazu. Also 30% Erde kannst du ruhig ins Substrat reinmischen, dass die ein bisschen getrieben wird auch.
Ah, okay. Gut, so. Und nach dem Umtopfen nicht sofort gießen, ne?
Das auf keinen Fall. Also 2 Wochen würde ich warten danach.
Gut. So, jetzt hier, guck dir mal. Also das ist ja der Kandidat hier, Bubi-Kaktus. Und was hat der, was da passiert? Sag mir mal. Ich weiß, was passiert ist, aber ja, du willst es doch.
Sonnenbrand.
Ja, das ist ein 1A Sonnenbrand.
Den hast du einfach mit der Seite in die Sonnenrichtung gestellt, der ist dir komplett verbrannt. Ja. Der ist aber auch hier unten, der ist zum Glück fest und trocken noch, aber das da unten sieht schon sehr faulig aus. Cool. Also was ich mit dem machen würde an deiner Stelle ist, ich würde den so ungefähr ab der Stelle, wo es nicht schwarz ist mehr, würde ich den schneiden, trocknen lassen für ein paar Tage. Und am besten vielleicht noch in Holzkohlepulver, das am besten zum Desinfizieren reintunken. Aber wenn du Zimt hast oder sowas, geht das soweit, ich weiß auch. Dann trocken liegen lassen, dass das wirklich die Schnittstelle komplett abtrocknet. Und dann kannst du den einfach in trockenes Substrat stellen und dann 2 Monate lang vergessen. Dann sollte der wieder Wurzeln bilden.
Auch ganz normal Gestein.
Ja, also dem würde ich, das ist auch ein Säulenkaktus, also da ist auch gut, wenn du da so ein Händchen voll Erde mit reinschmeißt, die sind auch ganz gerne wüchsig, die wollen ein bisschen was haben an Nährstoffen in der Erde, aber dann wächst der auch. Ich würde normalerweise auch, wenn der Sonne...
Ist übrigens nicht gewachsen, in der Zeit, in der ich den habe, habe ich bei Carla gekauft, der ist bisher nicht gewachsen.
Also ich würde die Pflanze normalerweise, wenn sie jetzt einfach nur diesen Sonnenbrand hätte, würde ich die auch nicht köpfen. Also dann kannst du die auch normal wachsen lassen. Nur diese schwarze Stelle da unten, das sieht halt nach irgendwas Verpilztem aus und das würde ich nicht riskieren wollen bei der Pflanze, weil es wandert dann ganz gerne auch durch die Pflanze durch und dann ist die ganze Pflanze hin.
Gut. Ich habe eine Frage zu dieser Pflanze. Das ist ein Myrtillo-Kaktus, ja. Ist das richtig? Okay, da freue ich mich schon mal, dass ich ein einziges Wort heute konnte. Also, ich habe eine Kundin gehabt, die hat auch einen Myrtillo-Kaktus, also diesen Bubi-Kaktus, den wir jetzt vor uns haben, gekauft. Und dort sind dann auf einmal überall kleine braune Punkte, richtig, würde ich wie so Narbenbildung sagen. Auf dem ganzen Kaktus ist das entstanden. Weißt du, was das sein könnte?
Also das ist ein ganz großes Problem, was diese Säulenkakteen haben. Die kriegen gerne mal so Pilzpunkte, also Verpilzungen. Das bildet sich meistens im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit auch ein bisschen höher ist. Das ist in der Regel nicht tödlich für die Pflanzen, sieht halt einfach nur doof aus. Also was dagegen immer hilft, ist, dass man viel Luftbewegung hat. Also dass die Luft nicht steht und dass dann eben keine Feuchtigkeit auf den Trieben draufsteht und kein Wasser kondensiert an denen. Das ist aber meistens nicht tödlich. Also man sieht es dann eben, weil die Pflanzen können das halt, also das bleibt als Narbe immer drauf zurück auf der Pflanze. So, da hast du keine Chance, dass das irgendwann weggeht. Die Pflanze verwächst sich, irgendwann wächst sie halt höher. Meistens kriegen die Triebe irgendwann dann auch so Punkte. Aber es ist an sich nicht schlimm. Also wenn die Pflanze in der nächsten Wachstumsphase gewachsen ist, kann man die dann einfach da, wo es schön aussieht, abschneiden, dann neu bewurzeln. Dann hat man eigentlich in der Regel ein pilzfreies Stück.
Gehen wir mal weiter hier. Jetzt wird's richtig bunt. Dieser Lurch hier, also es ist ein Kaktus, der mir zur Seite gewachsen ist und der aber schon so Ablegerbommel so bekommt. Erstmal, was ist es eigentlich? Das ist, ich glaube, irgendwie so ein Baumarktding.
Ja, das ist so ein ganz typisches Baumarktding. Ich bin ganz ehrlich, also es sieht für mich aus wie eine sehr aus der Form geratenen Mammillaria. Also es gibt Pflanzen in der Gattung, die sich auch hinlegen. Wenn ich aber danach urteile, wie groß dieser Strunk hier unten ist, hat die einfach mal eine Zeit lang zu wenig Licht gehabt. Die hat ganz, ganz mies Spinnenmilben gehabt.
Oder
immer noch vielleicht, das weiß ich nicht. Das sieht man daran, wenn die so gelb vernarben überall auf der Epidermis. Also man sieht hier ist zwischendurch grün, aber auch ganz viel gelb. Die sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Also es liegt aber auch größtenteils an der Erde, weil auch das ist wieder, die Erde ist wieder, ja. die ist Erde.
Das ist halt Erde, ja.
Also das ist auch so ein Kandidat für, du kannst gerne ein bisschen Erde beim Substrat beimischen, der ist gerne, wügt sich auch und wächst ein bisschen mehr, aber nicht so viel. Der wird auch wahrscheinlich kaum bis gar keine Wurzel mehr haben. Also den kannst du jetzt auch trocken trotzdem noch bis zum Frühling hin stehen lassen, am besten eine neue Erde reinsetzen, nochmal mit irgendeinem Mittelchen bearbeiten gegen Spinnenmilben und dann mal gucken. Der sollte eigentlich wieder, also auch das bleibt optisch leider so, wie es jetzt ist, außer du schneidest ihn ab. Aber du hast eine gute Chance, dass diese Kindel, die hier wachsen, dass die sich ganz normal wieder rauswachsen.
Diese Kindel lasse ich alle dran?
Ich würde die erstmal dran lassen, ja. Wenn die sich irgendwann selbstständig machen wollen, dann siehst du, dass sie schon kleine Wurzeln bilden, selbst wenn die noch dran sind.
Ja, ich muss das große Umtopfen wird beginnen im Hause Jürgens. Ich kann es euch sagen. Guck mal, die siehst, ich habe alles in Erde irgendwie, ne? Ja. Also wirklich hier wieder so ein Ding. Ja, was ist das?
Das ist ein Chamaecereus, das ist ein südamerikanischer Kaktus, wird irgendeine Hybride sein. Davon, also soweit ich weiß, ist die Naturform nicht mehr wiedergefunden worden, nachdem die entdeckt wurde. Es gibt nur noch diese Hybriden, die ganz wild unterwegs sind. Also keine Ahnung, was da alles drin ist.
Der ist auch sehr wild.
Der blüht sehr schön. Ich weiß nicht, hast du ihn schon mal zum Blühen gekriegt?
Nee.
Ja, okay. Die blühen eigentlich super einfach. Also wenn die eine kühle Überwinterung haben, dann kriegen die so große Blüten ungefähr, ganz viele, ganz bunte. Je nachdem, was für ein Kultivar das ist, das weiß ich nicht. Der hat auch ganz mies Spinnenmilben, auch immer noch, so wie es aussieht. Also der wächst nicht neu raus. Das ist das Problem. Die haben super, super weiche Epidermis. Das sind die ersten, also das sind perfekte Spinnenmilbenmagneten. Also von Kakteen ist das, glaube ich, das Schlimmste, was du haben kannst, zusammen mit so Marmelarien. Die sind auch sehr weichfleischig. Da gehen die Spinnenmilben wie blöde drauf.
Wie kriegt man die von den Pflanzen wieder runter, die Spinnenmilben?
Haben wir noch gar nicht, über Viecher haben wir noch gar nicht gesprochen.
Also
Schädlinge und Kakteen, Fremdwort.
Ja. Ja, also Schädlinge hast du bei Kakteen, glaube ich, am meisten Spinnen, beziehungsweise also Spinnenmilben und Schmierläuse oder Wollläuse, wie auch immer du die nennen möchtest, ist ja das Gleiche. Am schlimmsten sind die am Wurzeln dran sind. Die setzen sich da ganz gerne fest und die wirst du auch sehr, sehr schwierig nur los. Ich bin selbst kein Freund von Chemie, also ich finde, alles, was man eigentlich auf die Pflanzen drauf sprüht, vor allem wenn man die nach draußen setzt dann im Sommer auch, kann potenziell schädlich sein für unsere heimischen Insekten, das willst du eigentlich nicht haben, also zumindest will ich das nicht haben, ich habe mein Gewächshaus auch offen stehen, das bedeutet, wenn irgendwelche Bienen oder Schmetterlinge oder sowas da reinfliegen und die mögen Kakteenblüten auch sehr gerne, möchte ich nicht, dass die sich irgendwie vergiften und dann sterben, das will man nicht. Du kannst eigentlich ganz gut mit mechanischen Vorgängen dagegen vorgehen. Bei Spinnenmilben ist es zum Beispiel so, die mögen einfach sehr gerne trockene Luft. Sprich, wenn du im Frühjahr jetzt die Pflanze rausstellst, kannst du ein paar Mal abends nebeln. Das mögen die, also mögen solche Kakteen sowieso ganz gerne mal genebelt zu werden zwischendurch.
Nebelt?
Ja, so mit einer Sprühflasche einfach
Wasser
drüber sprühen. Ja. Und wenn du gegen die Spinnenmilben direkt was haben möchtest, was dann nicht chemisch ist direkt, dann kannst du einfach ein bisschen, zum Beispiel ein bisschen Ethanol, kann man in der Apotheke auch sich kaufen, also einfach vergelten Alkohol, 70-80%, und ein bisschen Seife dazu machen und damit dann sprühen. Das hilft sowohl gegen Spinnenmilben als auch gegen Schmierläuse super gut eigentlich. Ansonsten mechanisch die Sachen einfach absammeln. Ich gucke immer, dass die Pflanzen bei mir, wenn ich die zum Beispiel verschicke, dass die dann immer schädlingsfrei sind. Aber du kommst nicht drum rum, dass zwischendurch auch mal Schädlinge in der Sammlung sind. Also ich glaube, es würde jeder, vor allem jeder Kakteensammler, der ein Gewächshaus hat, würde auf jeden Fall lügen, wenn er sagen würde, mein Gewächshaus ist zu jedem Zeitpunkt immer komplett schädlingsfrei. Das ist saisonabhängig ein bisschen auch, aber das hat man halt.
Bei diesem hier, der jetzt hier so ganz wild wächst hier mit so ganz viel kleinen und größeren irgendwie so Würmern, sag ich mal, ich sag, das ist ein Wurmkaktus.
Der Erdnusskaktus wird der genannt.
Ja, im Moment, ja, jetzt halt von der Farbe ist er auch jetzt mehr Erdnuss als irgendwie sowas. Ja, so ich wollte gerade sagen, der war mal grün, ne? Als ich den reingeholt habe, war der mal grün und jetzt ist er an den, ja, eher so ein bisschen bräunlicher geworden. Ja. Ne?
Das ist eigentlich in der Regel schlecht, weil die meisten Kakteen, wenn sie austreiben, an der Spitze grün werden müssten. Das ist dann Zeichen für Neutrieb. Ja, der sollte genau.
So war es auch.
Ja, der sollte jetzt sowieso gerade nicht treiben, weil der sollte jetzt eigentlich in der Winterruhe sein.
Ist er auch.
Ja, genau. Aber du siehst jetzt einen Spitzen, dass er braun ist und das ist halt ein Zeichen für Narbengewebe durch eben diese Spinnenmilben. Und die gehen auf die Dinger, gehen die wie blöde. Okay. Der Vorteil bei denen ist zum Beispiel, je nachdem, was da reingekreuzt ist, da wäre es immer gut zu wissen, was das eben ist. Wenn es eine Baumarktpflanze ist, ist da kein Etikett dabei.
Steht Kaktus drauf,
richtig. Normalerweise können die meisten Hybriden können auch Frost ab von den Dingern. Also ich habe ein paar davon auch draußen stehen bei mir immer noch.
Haben wir eben. Spinnenmilben können aber keinen Frost ab, oder?
Nee, das ist eben der große Vorteil. Das ist für mich immer die einzige Möglichkeit, wie ich die Pflanzen zum Beispiel bei mir in der Sammlung halten möchte, ist, dass ich die halt so lange, bis es Frost gibt, auch draußen stehen lasse. Wenn die Kultivare das nicht abkönnen, sterben die halt, dann ist das so. Aber dann habe ich auf jeden Fall bei denen zumindest einmal im Jahr einen Cut, wo ich dann weiß, gut, die Schädlinge, die sind jetzt weg.
So, dann habe ich noch hier so eine Mothers of Million. Die hab ich, da habe ich mittlerweile 3 Pflanzen von.
Da wird es nicht bei bleiben.
Ja.
Also ich habe ein Experiment gemacht, um meine möglichst schonend zu vernichten. Frost kann die nicht ab.
Ah, okay.
Wenn du die loswerden willst, lass die einfach irgendwo unbeheizt stehen, dann erledigt sich das Problem von selbst.
Das möchte ich ja eigentlich gar nicht. Ich hab die ja in solchen Töpfen hier so, da kann ja eigentlich nichts passieren. Das wird übrigens auch hier, ich habe da mal einfach so Dünger reingeschmissen, Düngerkugeln. Würdest du sagen, das sollte man nicht machen?
Also ich habe bei meinen Sämlingen zum Beispiel, habe ich auch so Osmotikot ist das, glaube ich, ne?
Osmokot, ja.
Genau. Habe ich bei mir auch in diesen Pikierschalen, habe ich die drin. Das liegt aber daran, dass ich die in dem Gärtnereigewächshaus, wo ich meine Sämlinge für den Verkauf ranziehe, da habe ich keine Tische, die ich fluten kann. Da muss ich von oben mit einer Brause drüber gehen und dann brauche ich halt einen Dünger, den ich nicht extra noch dazu mischen muss, sondern den ich einfach direkt in den Aussaatschalen habe. Und da bleiben die Pflanzen eh nur 1 oder 2 Saison drin. Das ist dann kein Thema. Kannst du machen. Ich würde einfach normalen Kakteendünger nehmen. Das ist manchmal zu viel des Guten. Das Zeug musst du ja eigentlich sowieso nicht düngen, weil das wächst ja sowieso ohne.
Ja, aber wahrscheinlich habe ich es auch ein bisschen trocken gehabt oder so. Es hat leider immer so auch grüne und trockene Stellen und so Einfärbung. Sieht eher aus
wie Trypsekot. Ja, das sieht auch aus wie Schädlinge.
Ja, Schädlinge hatte ich auch mal so in der Bude.
Ja, das könnte gut sein, dass da irgendwelche Schädlinge dran sind.
Das ist furchtbar, wirklich. Also, naja. Okay.
Aber also bei denen musst du, also bei diesen ganzen Kalanchoe, es gibt ein paar ganz schöne, das sind dann aber die, die eben keine Ableger an den Blättern machen. Ich bin kein Fan davon, weil die, also ich hatte einmal eine große Pflanze bei mir im Gewächshaus stehen, die habe ich nicht mehr, dafür habe ich jetzt in 20 verschiedenen Töpfen irgendwo kleine Kalanchoe stehen.
Ja, das müsst ihr wissen, das ist ja hier diese Mothers of Million, habe ich gerade nur einmal kurz gesagt, die hat halt eben an den Blatträndern bildet die kleine, wie sagt man im Fachbegriff, Kindel, die halt abfallen, man sieht sie ja auch gerade, sie fallen ab und fallen auf den Kaktus und fallen in die Erde normalerweise und wachsen dann da weiter, so, ne? Ja, das könnte ich denn, weil das hier unten hässlich aussieht, kann ich das hier oben schneiden und irgendwie.
Du kannst die sogar, also du siehst hier, macht die schon Wurzeln?
Ja.
Also
auch ja, da hier sind ja die besseren Wurzeln, genau. Glaube ich.
Die Erde ist da unten jetzt auch schon wieder, das ist so eine typische Erde, die jetzt zu kompakt geworden ist. Die Pflanze wird da drin mit dem Wurzeln nichts mehr anfangen können, wahrscheinlich. Du könntest die jetzt theoretisch hier schneiden, hier schneiden, hier schneiden und legst die einfach wie so Monstera-Stecklinge einfach auf Substrat drauf, bloß dass du die nicht feucht hältst und dann treibt die wieder neu aus.
Auf Erde oder auf mineralischen?
Ich bin ganz ehrlich, bei dem Ding ist das egal. Die kann überall wachsen.
Echt? Ist das so ein
Also ich habe die bei mir, steht die teilweise, ich habe Vlies bei mir in den Beeten im Gewächshaus stehen, damit das nicht so schnell austrocknet, wenn ich gegossen habe. Und selbst auf diesem Vlies komplett ohne Erde wachsen die Dinger. Also die brauchen wirklich nichts.
Okay, alles klar. Sehr schön. Gut, dann haben wir hier die kleine Pflanzenstunde gemacht. Und mit ein paar Hinweisen gehe ich jetzt nach Hause und werde die Pflanzen auch jetzt mal schön ein bisschen umtopfen, neue Erde bzw. neues mineralisches Substrat da reinmachen und mal gucken, wie die sich so entwickeln. Könnt ihr dann auch hier bei Instagram sehen, wie das Elend hier gerade aussieht. Also manchmal wünsche ich mir dann schon gleich die Kamera, dass man es zeigen kann, aber dann müsst ihr halt jetzt mal dahin gehen und euch das da angucken. Ne? Wir haben uns noch eine Geschichte jetzt überlegt, damit ihr auch auf den Geschmack kommt, vielleicht euch ein bisschen für Kakteen zu interessieren. Wir werden eine Pflanze verlosen, die der Luca hier im Bestand hat. Luca, was ist das für eine Pflanze?
Das ist ein Epiphyllum guatemalense, das ist ein epiphytischer Kaktus und das ist ein besonderes Kultivar, das heißt Curly Locks. Der Name kommt daher, dass die Pflanze eben die Blätter eindreht, so ein bisschen wie Locken. Und das sind Pflanzen, die für Kakteen am ehesten an den Pflegeaufwand von normalen Zimmerpflanzen rankommen. Also die wollen es auch gerne im Winter ein bisschen feuchter haben, die wollen es warm haben, 15 Grad plus. Und die blühen auch sehr schön im Sommer. Also da muss man nicht so viel Aufwand reinstecken. Und die Blüten werden so zwischen 15 und 20 Zentimeter im Durchmesser. Also es werden richtig, richtig große Blüten.
Die Pflanze wird auch groß.
Und die Pflanze wird auch groß. Sie ist perfekt für einen Hängetopf, weil die halt eben irgendwann anfängt, sich runterzuhängen. Und ich finde eigentlich eine ganz schöne Pflanze, um so ein bisschen reinzuschnuppern. Die will nicht ganz so feucht stehen. Die will trotzdem mineralisches Substrat haben zum größten Teil, damit die eben keine Staunässe hat. Aber sonst kann man die eigentlich genauso pflegen wie die meisten anderen Zimmerpflanzen.
Okay. Ihr geht einfach bei uns auf den Instagram-Kanal, guckt euch diese Pflanze mal an, macht mit beim Gewinnspiel und habt dann hinterher eine doch besondere Kaktee, die, ja, die nicht so jeder zu Hause hat. Die gibt es sicherlich nicht im Baumarkt, oder?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher nicht. Also ich habe die zumindest ausgesät selber. Also das ist eine Nachzucht aus Samen. Da kauft ihr zumindest keinen Steckling. Und ja, ich finde eigentlich eine ganz attraktive Pflanze, die man halt sehr schön in so einem Hängetopf einfach drin haben kann.
Okay, super, wunderbar.
Also ich muss echt sagen, vielen lieben Dank, Luca, dass du dich wirklich mit uns hier
geopfert hast.
Nee, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine Welt zu zeigen. Und also was mir so während dieser 2,5 Stunden hier jetzt irgendwie so in Gedanken gekommen ist, war auch so, dass es ein richtig tolles Hobby für den Winter ist, weil man hier im Winter richtig was zu tun hat und vielleicht da so ein bisschen die Winterdepression beiseite schieben kann und man sich nur auf die Kakteen und ja, Alois.
Ja, also bei mir sind es auf jeden Fall Alois momentan. Das ist sogar das Spannendste, finde ich.
Und wenn ihr vielleicht Bock habt, euch dann vielleicht auch mal eine Kaktee zu kaufen oder so, der Luca hat nicht nur einen Online-Shop?
Genau, also ja? ich hab tatsächlich einen Online-Shop, der ist aber bis April in der Winterpause, weil ich nur mit Papier verschicken möchte und keine Heatpacks oder irgendwie Noppenfolie nutzen möchte. Deswegen könnt ihr erst ab April, wenn es wieder ein bisschen milder ist, mit den Temperaturen bei mir einkaufen.
Und wenn man dich persönlich mal mit deinen Pflanzen sehen möchte und da vielleicht persönlich bei dir kaufen möchte, wo könnte man das tun?
Also ich bin tatsächlich dieses Jahr in Bielefeld auf der Pflanzenbörse. Die ist im Botanischen Garten. Ich glaube, im Mai ist die, wenn ich mich nicht komplett vertue. Da stelle ich aus und vielleicht sieht man mich ja auch noch bei anderen Pflanzenmessen. Das werden wir noch sehen.
Okay. Die Mai-Botaniker könnte es eventuell werden.
Vielleicht, ja. Man munkelt, dass da irgendwas im Gange ist auf jeden Fall.
Okay, das wäre doch ganz schön. Muss ich allerdings wieder alleine, was heißt wieder, ich muss alleine hin, weil Carla, aber das ist ein anderes Thema.
Du reitest ja jedes Mal drauf rum, meine Güte, habe ich dich aber verletzt.
Total. So, ihr Lieben, dann macht es gut. Ihr wisst ja, immer den Finger ins Substrat und die letzten Worte jetzt von Carla.
Tschüss, ciao.
Grün färbt ab.